Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Heute ist der 12.09. Yes. Lieber Philipp, und wir nehmen auf die Folge 256. Heute soll es um vier Kandidaten gehen, die aus unserer Watchlist ganz nach oben getrieben sind, am attraktivsten wirken zum Kauf, zum Nachkauf, je nachdem. Und da kommen wir heute zum Hauptthema drauf.
Ne? Und das ist natürlich richtig spannend, weil wir haben uns ja überlegt, wir wollen euch diesen kompletten Weg über unsere Depot-Updates auch mal mitgehen lassen. Also wenn ihr unsere Updates noch nicht kennt, letzte Woche war Marcel mit dabei und die zwei Wochen davor war mein Depot mit dabei. Und jetzt ist der nächste logische Schritt. Was wollen wir eigentlich kaufen? Also ihr erfahrt jetzt schon vor dem Depotrückblick, was uns bewegt, was uns nachts natürlich auch nicht schlafen lässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie oft liegen wir nachts wach? Nicht, weil unsere Kinder wach werden, sondern weil wir uns überlegen, oh Gott, soll es jetzt Drone Shield werden oder Warta? Oh beides. Gott, es war nur ein Albtraum. Ja. Also spannende Themen, die wir heute mit dabei haben, und wir haben heute auch spannende Werbepartner mit dabei. Und Marcel, du wirst ja heute, wir werden es auch alle, die uns zuschauen, zum Beispiel auf YouTube oder Spotify, wir werden heute immer mal den Chart einblenden. Und das hast du natürlich gemacht mit der X-Station von unserem Werbepartner. Und jeder, der sich dort anmeldet, und das ist ein riesen Goodie, der kriegt auch noch zugeschickt ein E-Book mit dem Outlook fürs zweite Halbjahr 2024 mit 5 Investitionsideen für ihre Ersparnisse. Und da, Marcel, geht es einmal, nur dass wir es mal über die Ideen mal gehört haben, den S&P 500, Halbleiter, der Gesundheitssektor, europäische Immobilien und Gold. Und das sind doch 5 breit diversifizierte Ideen, gefällt mir auch richtig gut. Ich durfte ihn auch schon lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall, und das Schöne ist, die Anmeldung ist kostenlos, aber nicht umsonst. Du magst ja auch die X-Station, richtig?
Genau, richtig. Also neben XTB selber generell kriegt man natürlich auch dieses Chart, diesen ganzen Chart-Tool mit dazu, dass man eine, ja, die X-Station hat, wo man einfach nicht nur die Charts selber sehen kann, sondern auch alles Mögliche einzeichnen kann zu dem Thema, also Unterstützungen. Man kann die Widerstände erkennen, man kann den Trend erkennen, man kann auch vieles, vieles mehr und natürlich auch direkt darüber handeln, was natürlich wiederum auch für Trader interessant sein könnte, dass, wenn man eben hier eine schöne Übersicht haben will, direkt zugreifen, natürlich auch kostengünstig, und das ist eben über unseren Werbepartner hier sehr leicht machbar.
Und das heißt natürlich auch ganz klar, Marcel wird gleich wieder sprechen über Quartalszahlen. Ich habe heute dabei den Bericht von Mario Draghi. Spannendes Thema, müssen wir mal darüber berichten. Er hat Lösungsvorschläge gebracht, wie die EU wieder vorankommen kann. Marcel, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Okay.
Dann haben wir eine Frage von Christian, da geht es um unseren Lieblingsautobauer. Und du hast einen Tenbagger der Woche, sehe ich gerade. Wir beantworten die Frage mit dem aktuell wirklich schönsten vermögenswirksamen Leistungen, wo man wirklich mehr Rendite erzielen kann, nachweislich oder konnte in der Vergangenheit, als beim MSCI World. Wir klären, ob es sich lohnt, Klumpen im Depot zu haben. Und dann habe ich noch mit dabei gebracht etwas, was ich im Flugzeug gelesen habe. Und du weißt ja, ich habe mein iPad im Flugzeug liegen lassen. Ich hoffe, dass ich es am Montag am Frankfurter Flughafen dann auch zurückkriege. Und aufgrund meines Status kriege ich ja kostenlose Zeitschriften. Zeitschriften. Und da war eine Zeitschrift dabei. Ich werde den Namen nicht sagen, weil sie haben das absolut nicht verdient, überhaupt hier Werbung zu bekommen. Aber diese Zeitschrift über
Aktien. Wie sprichst du denn über Playboy?
Also kostet, weißt du, was die kostet? 12,90 Euro. Und sie schlagen dort konkrete Aktien vor für Anfänger. Und ich habe diese Aktien mal mitgebracht. Und ich würde eins vorschlagen. Wenn ihr, nachdem ich das hier verkündet habe, welche Aktien für Anfänger geeignet sind, und wenn ihr sagt, boah Philipp, das war's, dann nehmt die 12,90 Euro, die ihr heute hier gespart habt, und spendet sie bitte für irgendeine gute Sache.
Ja.
Ja, also Ärzte ohne Grenzen, Marcel oder mich, egal was. Nein, also wirklich, tut was, Brot für die Welt. Aber ja,
Depotärzte.
Also Wahnsinn. Also ich saß in dem Flugzeug, wir mussten fast notlanden. Apropos landen, hast du ja auch noch mit dabei als Thema heute.
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich einiges mit dabei, neben, wie schon angewähnten Quartalszahlen, auch KI-Werte. Auch geht es um die Deutsche Bahn tatsächlich. Auch da gibt es Veränderungen. Wir haben zudem noch eine Veräußerung seitens des Staates. Und zu guter Letzt, muss man sagen, gibt es, weil es natürlich passend zum Landen ist, mein Flop der Woche erneut ein bekannter Flugzeughersteller.
Wer das wohl sein kann.
Wer das wohl sein mag. Ne? Also da kann man sich das natürlich nicht an zwei Händen abzählen. Dann
würde ich sagen, nicht lang schnacken.
Genau.
Und Kopf in die Quartalszahlen.
Richtig. Und da wir heute hier zum Donnerstagabend aufnehmen, aber noch nicht die Adobe-Zahlen haben, fange ich mal mit Oracle an. Und Oracle hat die Woche schon mal einen sehr guten Start hingelegt, denn sie haben ihre Analystenschätzungen alle übertroffen. Also gewinnseitig kann sich wirklich sehen lassen, ging es gut drüber. Auch umsatzseitig mit 13,3 Milliarden US-Dollar in dem einen Quartal sind es 7% mehr als im Jahresvergleich. Auch hier lagen die Schätzungen etwas unten drunter. Also sprich, gut performt im letzten Quartal. Wenn man jetzt die Leistungsverschreibungen im ersten Quartal zunimmt, hat man hier die 53% Wachstum. Das ist schon ziemlich stark. Also sie kommen ja immer mehr zu dem Thema Cloud. Ja, Oracle ist ja immer mehr größerer Cloud-Anbieter und die Synergien der großen Übernahme von vor ein paar Jahren, die wird bei Oracle natürlich jetzt auch nach wie vor fruchten. Und so kommt es eben auch, dass der Cloud-Umsatz in dem Quartal um 21% gestiegen ist, Cloud-Infrastruktur 45%, Cloud-Anwendungen 10%, Fusion Cloud plus 16% und die NetSuite geht auch mit plus 20% hoch. Und dann natürlich noch die klassischen Old-Sachen, die im Prinzip im Geschäftsmodell mit drin sind, die da ein bisschen bremsen, aber die ganzen zukunftstechnischen Sachen innerhalb des Konzerns sind wirklich hervorragend gelaufen und sind oder freuen sich einer hohen Nachfrage. Die Aktie natürlich um 11% nach oben geschossen und da würde ich auch gleich direkt mal den Chart noch aufmachen bei der X-Station 5 von XTB, um da gleich mal noch ein Bild draus zu machen für die, die den Podcast auch sehen. Und da muss man sagen, Oracle schafft es immer wieder, auch mit guten Quartalszahlen einen Sprung nach oben zu machen. Mhm. In dem Folgequartal ist es immer so, dass sich das quasi auspendelt, dann auch nochmal diese Lücke schließt, um danach wieder bei nächsten Quartalszahlen, die wieder besser waren als erwartet, also sehr, sehr zuverlässig, muss man auch dazu erwähnt haben, springt die Aktie wieder auf ein neues Hoch, tänzelt sich da aus, korrigiert quasi auf gesundem Niveau und danach geht es eben wieder hoch. Und das hat man jetzt schon 3-4 Mal gesehen und das ist wirklich hervorragend und sehr zuverlässig und zeigt auch, wie robust offensichtlich das Wachstum jetzt hier vonstatten geht, was mich ein bisschen ärgert, dass ich da nicht dabei bin. Bei Oracle habe ich mir gesagt, komm, ich habe die großen Cloud-Anbieter, warum soll ich jetzt noch den vierten dazu holen? Hier bin ich aber nicht dabei. Trotzdem, jetzt würde ich aktuell gerade warten, denn dieser Sprung nach oben, wir haben es in den letzten 2-3 Quartalen gesehen, kam immer noch mal eine Korrektur wieder zurück auf die alten Hochs und das sehen wir eben jetzt auch wieder hier, dass es doch recht schnell nach unten gehen kann und wird wahrscheinlich, um da einfach Gewinnmitnahmen die Folge sind. Ich zeichne das mal hier ein, da kann man das ganz gut noch mal verfolgen und die 145 Dollar werden sicherlich nochmal getroffen, auch wenn es gerade bei 160 Dollar nicht so aussieht. Was sagst du dazu?
Ja, fundamental finde ich persönlich, Marcel, die Aktie von Oracle nicht teuer. Also ich würde eher sagen, sie ist solide bewertet. KGV für nächstes Jahr von 21. Der Gewinn soll ein bisschen, also 14% zulegen. Der Umsatz 11%. Die Margen sind sehr gut. Was mich total gerade erschrocken hat, ist die Market Cap. 435 Milliarden Dollar. Also Leute, das ist ein riesen Dickschiff und ich glaube, man muss hier keine FOMO haben, auch wenn die Aktie immer mal wieder abspringt. Aber wer, glaube ich, FOMO hat, der kann hier einen entspannten Sparplan starten.
Genau, richtig. Und vielleicht auch einfach diesen Rücksetzer abwarten, den ich gerade angesprochen habe. Das ist sehr zuverlässig. Das passiert tatsächlich immer wieder, weil hier auch schnell mal Gewinn mit Namen einsetzen. Und ich finde es auch krass, wie heimlich still und leise Oracle über die Jahre hinweg in diese Bewertung hineingewachsen ist. Oder nicht in die Bewertung, sondern in die Market Cap hinein. Das ist schon wirklich beachtlich. Und Hut ab, wer dabei ist. Denn, ich sag mal, vor 3, 4, 5 Jahren hat mit Oracle irgendwie noch keiner drauf auf dem Schirm gehabt, dass das hier ein großer Cloud-Champion wird. Ne? Also gefällt mir sehr gut. Nichtsdestotrotz bin ich nicht investiert. Das gefällt mir wiederum.
Weißt du, was ich bei Oracle total spannend finde? Sie erhöhen die Dividende gar nicht jährlich, sondern alle 2 Jahre. Hm. Also, und das sehr zuverlässig, aber nun mal nur alle 2 Jahre. Also, sie warten immer 8 Quartale ab und dann nehmen wir die nächste Treppe.
Wahrscheinlich intensiv in Sachen Kapital. Ja. Man muss wahrscheinlich auch sehr viel investieren, um gerade auch bei den großen Cloud-Anbietern damit mitzuhalten. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Und dann macht man das vielleicht lieber so. Und dann ist die Dividendensteigerung vielleicht auch gar nicht so wichtig, wenn man zumindest so performt, wie es der Kurs tut.
Das auf jeden Fall. Kommen wir zu meinem Thema. Das war's schon mit den Quartalzahlen. Ja. Super Mario wird er ja gerne genannt. Mario Draghi. Und du weißt, ich arbeite für Italiener. Und die schätzen Herrn Draghi sehr. Die sagen, das ist immer ein Manager, der ist eigentlich kein Politiker. Und deswegen hat er zum Beispiel auch in Italien nicht lange durchgehalten, weil die Italiener auch sehr staatstragend sind, sehr viel Politik machen wollen. Aber er ist ein Manager. Er macht konkrete Ansätze, konkrete Vorschläge, und er ist natürlich auch dafür bekannt für seinen Satz "Whatever it takes", was damals auch die Kapitalmärkte beruhigt hat. Zum Glück auch, muss man ja sagen.
Ja, wahrscheinlich nicht ganz falsch.
Und unsere liebe Ursula von der Leyen, wir nennen sie jetzt mal Uschi, die Uschi, hat ihn beauftragt, in den letzten, vor 12 Monaten einen Bericht zu verfassen mit Verbesserungsvorschlägen für die EU. Er hat einige Vorschläge da vorgenommen und die hat sie auch in ihr Programm mit aufgenommen. Aber natürlich hat er auch die Kernprobleme der EU beim Namen genannt und die möchte ich jetzt einfach mal mit dir durchgehen. Und er präsentiert auch Lösungen. Also da sieht man, er ist ein Manager und das gefällt mir richtig gut. Und Problem Nummer eins, sagt er, wir haben eine enorme Innovationslücke in Europa. Da sind wir uns beide einig, oder?
Das zeigt der Markt ja schon.
Und er sagt, keine einzige europäische Firma mit einem Firmenwert von mehr als 100 Milliarden Euro ist in den vergangenen 50 Jahren gegründet worden. Hätte ich gar nicht gedacht, aber Novo ist auch drüber und ich glaube, dann kommt lange nichts mehr.
ASML, alle älter.
Alle schon älter. Und zum Vergleich, alle 6 US-Firmen in den USA, die einen Börsenwert von mehr als 1 Billion Euro, wir haben jetzt Euro haben, wurden in dieser Zeit gegründet. Also, was schlägt er konkret vor? Und er sagt, wir brauchen ein Advanced Research Project Agency. Und das soll eine Kopie sein eines US-Vorbilds. Die Amerikaner scheinen das also zu machen. Und hier will man Hochrisikoprojekte voranbringen und technologische Durchbrüche fördern und diese erzielen können. Das Budget soll dafür im nächsten 7-jährigen Haushalt auf 200 Milliarden Euro verdoppelt werden. Ebenso sei es wichtig, bürokratische und finanzielle Hürden für europäische Startups abzubauen, sowie die Ausbildung von Fachkräften zu verbessern.
Also sorry, kann man eigentlich nichts hinzufügen. Also es geht runter wie Öl. Ich finde, das macht total Sinn. Und das sind 200 Milliarden, die dafür kann man sagen, ist doch die EU eigentlich ideal, um ganz Europa da voranzubringen. Und da hat jedes Land davon was, wenn irgendein Startup aus dem, keine Ahnung, aus Rumänien, also wo auch immer, Gas gibt, ist das doch eigentlich ein Vorteil.
Es wird ja auch viel darüber diskutiert, ob wir diese Eurobonds aufnehmen sollten. Ja, also gemeinsame Verschuldung von Ländern. Und ich finde, für sowas sollte man das auch definitiv. Das hat
die EU erfunden.
Genau. Dann, nächstes Thema ist Dekarbonisierung. Und er sagt, der größte Standortnachteil, den wir in Europa haben, sind die hohen Energiepreise. Die Strompreise in Europa sind im Schnitt 2 bis 3 Mal höher als in den USA. Die Gaspreise sogar 4 bis 5 Mal höher. Und das ist natürlich unfassbar. Und er sagt, die hohe Energiebesteuerung, das ist das große Problem, was wir haben, weil dieser Sektor dient den Staaten als Cash-Cow. Und niemand gibt seine schönste Kuh her. Ja, das ist ein Riesenproblem. Er empfiehlt, Energiehändler stärker zu kontrollieren, Spekulationsgewinne an den Märkten zu verhindern. Und auch hier wieder als Lösung sagt er, wir müssen die Marktstrukturen, die aktuell bestehen, also dieses Cashflow-Denken, verhindert, dass niedrige Energiekosten aus dem Süden zu uns zum Beispiel in den Norden kommen. Wusstest du, Marcel, dass in Spanien die Leute sich gar keine PV-Anlagen mehr aufs Dach legen? Weißt du warum? Weil erneuerbare Energien einfach so günstig dort sind, das lohnt sich nicht mehr dort zu investieren. Das ist ja total verrückt, weil die haben ja viel Sonne.
Ja, klar.
Und eigentlich könnte man ja über Speicher, bessere Trassen etc. das Ganze auch im Norden oder in Mitteleuropa ja gut verteilen.
Wäre dann eher ein Wettbewerb, ne? Wäre gar nicht so schlecht.
Genau, also schnellere Genehmigungen und mehr Förderung sind nötig. In manchen Ländern dauert es, wie zum Beispiel in Deutschland, auch sehr, sehr viele Jahre, bis ein Windpark steht, bis man nur grünes Licht dafür hält. In manchen Ländern 9 und in anderen Ländern 3. Und ich finde beides zu langsam, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Weiter geht es dann. Punkt Nummer 3, Sicherheit. Europa muss dringend seine Abhängigkeit bei Rohstoffen und Chips verringern, um resilienter gegen geopolitische Krisen und Versorgungsengpässen zu werden. Gehe ich persönlich auch voll mit. Ich finde auch, wir müssen Wirkstoffe für Medikamente. Wie kann das sein, dass es teilweise keine Fiebersäfte gibt oder Antibiotika? Ja, also diese Grundstoffe, da muss man auch meines Erachtens nach gefördertes Geld in die Hand nehmen, um solche Industrien hier aufzubauen, damit wir die Kernkompetenzen hier halten. Weißt du, welches Land das hervorragend macht? Das sind die Japaner. Die Japaner forschen auch teilweise weiter, obwohl sie wissen, wir produzieren das auch im Ausland, aber sie wollen trotzdem diese Kompetenz in ihrem Land lassen. Mhm. Und da gab es mal ein tolles Interview, ich weiß gar nicht wo, mit dem ehemaligen CEO von Merck. Der hat auch gesagt, also dieses zum Beispiel das ganze Thema Antibiotika, Grundstoffe, das wird alles in Indien, in China produziert. Wenn die uns davon abschneiden würden, hätten wir riesige Probleme. Und da gehe ich auch voll mit. Ich finde, da müssen wir uns versorgungsunabhängiger machen. Und deshalb fordert Mario Draghi eine Außenwirtschaftspolitik. Die Europäer sollen ihre Lieferketten mittels neuer Handelsabkommen diversifizieren und wichtige Vorprodukte selber herstellen. Aber auch hier seine Lösung ist ganz einfach: Bürokratieabbau. Und er sagt, es sei ein radikaler Wandel nötig. Alleine die EU hat in den vergangenen 5 Jahren, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 13.000 neue Gesetze erlassen. 13.000. Und er hat dann auch süffisant nur gesagt, vielleicht kommt man auch hier mit weniger aus. Und jetzt möchte ich mit dir mal das Experiment machen. 5 Jahre, also 5 mal 365 sind 1825 Tage. Das heißt, wir verabschieden im Schnitt 7 bis 8 Gesetze am Tag.
Ja.
Wahnsinn.
Bei 5 Jahren.
Ja. Das, also.
Ja, immerhin, die arbeiten.
Ja, also ein toller Bericht. Schauen wir mal, was wird.
Ja, bin ich gespannt. Vielleicht sollte man sich da ganz viel abschneiden, um das in die Praxis umsetzen. Finde ich auch sehr, sehr gut, auch wenn ich nicht für Subventionen bin generell, sondern eher für die Attraktivität des Standortes und das vielleicht, ich sag mal, dementsprechend günstig oder steuersubventioniert, ja, vielleicht noch eher, ne, als direkt mit Geld in die Hand nehmen. Wenn ich ans Intel-Werk denke, da,
ja,
da
wird mir immer noch schlecht. Das sind ja keine Vorprodukte.
Ja, nee, aber dort geht es ja um Chips und das war ja der Sinn und Zweck, ne, dass man, ja, sagt, komm, Intel stellt bei uns hierher, dann haben wir es in Europa und fertig und dafür gibt man euch halt x Milliarden.
Hat man natürlich den Falschen ausgewählt.
Da hat man generell auch was falsch gemacht in meinen Augen, weil das ist, finde ich, die falsche Art und Weise, wie man es machen kann. Schließlich haben das ja die ursprünglichen auch, diese großen Tech-Firmen sind ja auch nicht aus vielen Subventionen entstanden, ne? Zumindest nicht in der Art und Weise. Genau, ansonsten diese Woche gab es doch beflügelte KI-Werte und das hat einen besonderen Grund, denn die USA erwägt tatsächlich, Saudi-Arabien mit Nvidia-Chips zu beliefern, was vorher nicht der Fall war. Und das, oder diese Erlaubnis, die erweitert den adressierbaren Markt deutlich, nicht nur für Nvidia, sondern natürlich auch generell für die ganze KI-Branche. Und in Riad fand diese Woche der saudi-arabische KI-Gipfel statt. Und da war auch Qualcomm, da war Alphabet und auch Grok. Und die nehmen eben hier auch teil und sind auch aktiv dran, natürlich hier den Markt zu erobern. Und Anfang 2024 hatte man schon, ja, seitens der USA gesagt, naja, die Exporte nach Saudi-Arabien, Richtung, also mit den Hochleistungschips, ja, auch von Nvidia in Richtung Saudi-Arabien wollen wir nicht so gerne haben, weil China so ein gutes Verhältnis hat zu Saudi-Arabien. Und das wäre wiederum natürlich die Vermeidung, dass die Chips an China weiterverkauft werden. Ne? Das war so die Befürchtung, weil ja die Chips auch wiederum nicht an China verkauft werden. Und jetzt hat die saudische Regierung gesagt, naja, wir würden uns mehr und mehr abwenden von den chinesischen Firmen und mehr zu
US-Wirtschaften.
Ja. Das machen sie auch jetzt wieder aktiver. Das hatten sie eben Anfang des Jahres eher nicht so gemacht. Und dadurch ist jetzt natürlich so die Tür offen zu sagen, okay, wenn ihr uns dafür beliefert, dann werden wir noch verstärkt in Richtung US-Wirtschaft gehen, weil wir wollen natürlich auch ja, was wir dem ganzen KI-Thema haben und Rechenzentren bauen und so weiter. Und das sind vor allen Dingen die bekannten und beliebten Chips H200 von Nvidia gewünscht. Und die wird natürlich dementsprechend auch eine hohe Nachfrage haben. Wir haben ja auch genug Geld, um solche Rechenzentren, ja, zu bauen, um da einfach weiter mitzuforschen und dann natürlich auch Wettbewerb zu erstellen, also weltweit gesehen. Und deswegen auch die Nvidia-Aktie klar. Und plus auch Broadcom ist mit angesprungen und eigentlich auch alle anderen KI-Werte haben oder hat das Ganze nicht mehr mitgezogen. Deswegen ja, sieht man mir ganz deutlich, dass die KI-Werte nach wie vor, ich sag mal, auch fundamental hier einen großen Markt vor sich haben. Und das ja, hört man natürlich als Investierter gern. Andererseits muss man natürlich auch ein bisschen Vertrauen haben, dass die Saudi oder dass die Araber hier generell nicht alles nach China weiterschiffen, denn das wäre ja im Prinzip nicht im Sinne der USA. Anbei, OpenAI hat eine neue Finanzierungsrunde gemacht, sind jetzt mit $150 Milliarden bewertet.
Da hatten wir, glaube ich, aber...
Nee, jetzt ganz frisch, also noch höher als 100 Milliarden hatten wir mal besprochen, boah, vor ein paar Wochen. Jetzt sind es aber 150 Milliarden durch die neue Finanzierungsrunde. Also nochmal 50 Milliarden mehr, das ist natürlich schon üppig. Und ja, wenn man die jetzt in den DAX setzen würde mit der Bewertung, oder nicht mit der Bewertung, sondern wieder mit der Market Cap, wären sie ganz oben mit dabei, ne?
Wahnsinn. Also Wahnsinn. Schon
spannend, was da passiert.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube ja immer, oder ich war schon zweimal auch in Dubai und diese Länder sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, wer da auch, da der Tourismus. Dubai ist, glaube ich, das drittbeliebteste Reiseziel der Welt schon. Die haben keinen Bock auf Kommunismus. Und es war ein ganz, auch jetzt nur mal kurz, um politisch zu werden, da ging es auch um das ganze Thema mit der ganzen Radikalisierung vom Islam etc. Und da haben auch viele gesagt, also immer heißt, ja, die Arbeitsbedingungen in Dubai etc., aber die öffnen sich. Enorm. Weil die ganze, und da sind auch keine Massenproteste erlaubt für gewisse Konflikte auf der Welt etc. Und das machen die, weil die einfach keinen Bock haben, sich irgendwo mit wem es zu verscherzen. Die wollen wachsen, ja. Das ist ein Land, das ist ja so hungrig auch nach Wachstum, nach dem Aufstieg etc. Auch die Leute, die da, ich war in Dubai, da hat mir ein pakistanischer Taxifahrer, Uberfahrer erzählt, er fährt lieber Taxi in Uber, also Uber in Dubai, als dass er jemals einen Fuß nach Europa setzen würde, weil er da auch gar nicht willkommen ist. Ja, er will ja arbeiten, er will auch was machen etc. Und ich persönlich finde, also es gibt ja auch den MSCI World Saudi Arabia, den MSCI Saudi Arabia von iShares. Ich finde, man kann sich sowas auch mal als eine Beimischung ins Depot legen, weil ich glaube, Geld regiert die Welt. Und ich denke, dass diese Bedeutung auch als Vermittler von Saudi-Arabien oder auch von den ganzen Golfstaaten, die, also Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Dubai, Saudi-Arabien, die Emirate, das kann man auch zum Beispiel mit einem ETF von X-Trackers, den MSCI GCC, auch gut abdecken. Also
bin ich schon mal angesprochen, war das nicht
mehr genau,
war das der gleiche?
Ja, und einfach hier zu sagen, man hat Fuß in dieser Tür, weil man kann auch leider nicht in Unternehmen, die dort an der Nasdaq in Dubai gelistet sind, investieren, aber sie locken auch super viele Firmen an mit einfach steuerlichen Vorteilen etc. Also ich finde, man sollte das Thema, wenn es geht, irgendwo mit aufnehmen.
Ja, oder man hat Nvidia und profitiert jetzt quasi davon.
Oder genau, sowas.
Vom KI-Ausbau. So kann man es natürlich auch machen. Ne?
In unserer WhatsApp-Gruppe haben wir eine Frage bekommen von Christian. Und Christian fragt, was würdet ihr denn mit VW machen? Habe sie zu meinen Anfangszeiten vor 3 bis 4 Jahren gekauft, leider sehr teuer und bin jetzt 50% im Minus. Brauche ich hier einfach nur einen sehr langen Atem und muss darauf hoffen, dass es langsam wieder besser geht und sie auch die Dividende nicht komplett aussetzen oder in den sauren Apfel beißen und weg damit. Wir haben das lang und breit diskutiert in der WhatsApp-Gruppe. Marcel, aber wir haben gesagt, hier gibt es bestimmt einige, die auch hier investiert sind, auch in die ganzen deutschen Autowerte insgesamt. Wärst du jetzt Christian? Was würdest du jetzt machen, nachdem du dich mit uns allen in der Gruppe, wir sind schon über 100 Leute, auseinandergesetzt hast?
Ja, das ist eine schwere Frage. Ne? Das Minus ist natürlich da und es tut natürlich erstmal weh. Aber dadurch, dass das Unternehmen jetzt selbst vor Problemen steht oder vor Umstrukturierungen steht, ja, die, ich sag mal so, die letzten Jahre nicht da waren, gefährdet das auch diese Unterstützung bei 85 Euro pro Aktie, der Vorzugsaktie, denn die ist jetzt zwar schon stark gefallen, aber aufgrund dieser ganzen bevorstehenden Geschichten können wir vorstellen, dass es auch hier bricht, und wenn das bricht, dann ist dann hier wirklich lange, lange nichts zu erreichen und dann ist der Weg auch frei, und das klingt total schwierig, aber da ist der Weg tatsächlich frei in Richtung tiefster Finanzkrise, und das aktuelle Tief haben wir erlebt, ja, nicht nur zu Corona, sondern auch schon Ende 2015 zum Dieselskandal und eben 2011, als das ganze Thema europaweit noch ein bisschen problematisch war. Und jetzt sieht man eben das gleiche Problem. Wir sehen, es ist ein Zykliker, diese Aktie steigt langfristig nicht höher, sondern bleibt eigentlich immer so auf dieser Seitwärtsphase. Und diese selbst, diese wird jetzt wahrscheinlich nach unten verlassen. Die hat fast 10 Jahre oder dann über 10 Jahre gehalten. Ich sehe ja kein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis, denn die Aktie tendiert immer weiter in den Süden, und ich glaube und ich würde hier tatsächlich die Reißleine ziehen, auch wenn das sehr spät wäre. Ich würde es dann einfach machen. Im Zweifel kann man es mit Gewinne an anderer Stelle verrechnen.
Genau, das wollte ich auch
sagen. Und dann tut es vielleicht auch nur noch halb so sehr weh. Vielleicht hat man auch schon Kapitalertragssteuer bezahlt und kann sich hier über die Steuer ein bisschen zurückholen. Dann lieber wirklich hier das ganze Kapitel beenden. Und ich sehe hier keinen schnellen Wechsel.
Ja, und die persönliche Dividendenrendite ist ja auch nicht top.
Ja, und
das, also die Dividende,
die 9% auch nicht halten.
Die wird auch gekürzt werden, wenn nicht sogar gestrichen nach dem Ganzen, was da passiert ist. Und die Manager haben ja nach dieser Werksversammlung erstmal eine schöne, geile Manager-Tagung gemacht in Schweden in so einem Luxusresort. Mhm. Das hat eine Zeitung aufgedeckt in Deutschland. Da hat irgendwie die Nacht alleine kostet dort 500 Euro. Und aber da hat der VW-Konzern gesagt, das stärkt den Zusammenhalt.
Ja, klar.
Wenn man seine Top-Manager einmal im Jahr in...
Das hat die Ergo auch gesagt.
Ja, genau.
In Ungarn oder wohin ging es ja? Also, hör mal auf.
Budapest.
Ach komm.
Also machen wir es kurz. Wir wäre VW unsere Aktie. würden wir es verkaufen, wäre es unser Unternehmen, würden wir es zerschlagen und verkaufen.
Verscherbeln, nein Gott. Also wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, weil man einfach vielleicht nicht ganz so stehen
bleibt. Wir sagen es ja aber auch schon sehr lange. Also jeder, der diesen Podcast hier hört, weiß, wir sind natürlich keine Autofans. Also doch Autofans, aber keine VW-Fans, keine also VW-Aktien-Fans.
Generell keine Auto-Aktien-Fans, also genau. Meist für die meisten zumindest. Ne?
Wenn muss man nicht haben. Du natürlich eine Frage hast, die du unbedingt uns stellen möchtest, dann ganz einfach. info@modernvalueinvesting.de oder Instagram. Da sind wir auch erreichbar und am allerschnellsten geht es natürlich mit unserer mit unserer WhatsApp-Gruppe. Diese kostet dich gerade mal 4 € im Monat, also weniger als ein guter Kaffee. Und wenn wir dir das wert sind, super gerne. Einige schreiben mir immer, oh, ich würde gern testen. Liebe Leute, seit 256 Folgen testet ihr uns mit allen möglichen Sachen. Wir machen es gerne. Und wer nicht will, der hat schon, also ist auch gar nicht schlimm.
Nein.
Kommt dazu, Link ist in den Shownotes, läuft alles über PayPal. Ja, also manche haben dann auch gefragt, ah, soll ich jetzt hier Freunde überweisen? Nein, wir zahlen ordentlich unsere Steuern. Ganz, ganz wichtig. Also läuft alles über PayPal, da könnt ihr das dann auch jederzeit immer wieder kündigen. Jetzt hast du uns eine Sache mitgebracht, wo, ich weiß nicht, haben wir darüber schon gesprochen? Nee, oder habe ich darüber nur was gelesen?
Ich glaube, du hast was davon gelesen. Alter, und ich kann das lesen. War auch natürlich in der Vergangenheit öfter Thema, weil das natürlich etwas ist, was gefordert werden musste. Und jetzt ist es endlich auch eingetreten. Und zwar DB Schenker, also sprich eine Tochter der Deutschen Bahn, wird endlich verkauft, beziehungsweise wird endlich veräußert. Denn eigentlich, und das war meine persönliche Kritik, die ich ja schon sehr oft auch im Rahmen des Podcasts mitgeteilt habe, sie werden letzten Endes steuerlich finanziert oder mitunter steuerlich finanziert und unterstützt, weil sie aus dem Deutschen Bahnkonstrukt natürlich mitkommen, wo der Staat eben Eigentümer ist, hundertprozentiger. Und deswegen passt das nicht zu dem, was die Grundversorgung des Bahnverkehrs ist. Da ist der DB Schenker in meinen Augen einfach nicht richtig aufgehoben. Auch wenn sie eigentlich so die profitabelsten waren innerhalb des Konzerns und eigentlich auch mal das Ergebnis so ein bisschen aufbessern konnten, was eh ohnehin immer schon schlecht war. Aber es sollte verkauft werden, beziehungsweise eben raus aus der Deutschen Bahn kommen. Und das ist jetzt passiert. Die dänische DSV, also nicht der deutsche Skiverband, die DSV ist ein Logistikunternehmen.
Sven Hannawald ist der CEO.
Ja, fahren die ganzen LKWs rum mit den Ski.
Mit der Milka-Kuh.
Ja, genau, nicht zu verwechseln. Also DSV übernimmt.
Nee, das war Martin Schmidt, oder? Ja, was? Das war Martin
mit
Schmidt
der Milka. Mit der Milka. Ja, das ist richtig, ja. Das ist schon ein paar Jahre her, ne? Die Jüngeren erinnern sich überhaupt nicht dran.
Aus Martin Schmidt wurde dann Marcel Schmidt.
Ja, nee, das so weit war es nicht. Genau, der Logistiker übernimmt also jetzt hier DB Schenker und das ist auch, wie gesagt, an sich erfreulich, also generell die Tatsache, 14 Milliarden Dollar zahlt das dänische Unternehmen und Mitbieter war hier der Finanzinvestor CVC, die wir ja auch immer wieder mal hier haben als aktivistischen Investor.
Kannst auch
Investor,
schöne Aktien
verkaufen. Absolut, richtig. Und die Gewerkschaft Verdi ist natürlich gegen den Deal, klar, logisch drohender Jobverlust, weil natürlich die DSV hier sieht, ne, wo kann man auch Synergien wecken und ist ja klar, die Arbeitnehmer aktuell bei DB Schenker sind natürlich staatlich subventioniert, haben natürlich dadurch auch einen attraktiven Job, können immer wieder schön jede Runde mitnehmen, ohne dass das
die jetzt tun mir ein bisschen dem leid. Unternehmen die werden bald richtig arbeiten
müssen. Die müssten jetzt, also nicht nur arbeiten, sondern auch generell mal den freien Markt erkennen. Und die DSV-Aktie übrigens, trotz dieser hohen Investition, stieg um 6% auf einen 52-Wochen-Hoch. Übrigens auch eine Aktie, die eigentlich ja zu den Zyklikern zählt, also die DSV-Aktie, aber insgesamt ein echter Dauerläufer ist.
Ja, weil sich viele den Chart denken, anschaut. Dass sie sich am Skiverband beteiligen.
Genau, aber da geht es eben hoch hinaus. Ne? Also es ist nicht wie beim Skispringen oder so oder irgendwas, sondern du fährst immer weiter hoch. Also wirklich, die Aktie ist hervorragend gelaufen.
Skilift-Betreiber.
Ich glaube, in den letzten 10 Jahren 14-15% im Schnitt pro Jahr. Das ist für einen Zykliker schon beachtlich. Stark. Und die Bewertung mit 38,2 Milliarden Dollar ist die Marktcap also auch kein kleines. Sie können sich das auch leisten. Das KGV für dieses Jahr ist bei 24, nächstes Jahr ein Ticken geringer, ne? Weil die Gewinne auch ein bisschen wachsen sollen. Und aktuell finde ich die Aktie für den Zyklus relativ teuer. Aber wie gesagt, ist ja ein Dauerläufer, also sprich war sie immer ein bisschen teurer. Positiv kann man jetzt sagen, immerhin DSV, privater Sektor, schnappt sich jetzt Schenker und da kann sich Schenker auch gut entwickeln unter dem Dach. Negativ, mir wäre persönlich ein Börsengang lieber gewesen. Ich finde, DB Schenker wäre, oder generell Schenker, wie es dann vielleicht heißen würde, wäre an der Börse besser aufgehoben. Vielleicht da auch für Deutschland ein besseres, repräsentativeres Unternehmen.
Es wäre ja auch so gewesen, CVC hätte ja dem Staat auch noch, ich glaube, 20% oder so gelassen, der Anteile. Die hätten sie dann danach auch über die Börse veräußern können. Aber sie haben halt nicht, diese 14 Milliarden Dollar Einmalzahlung haben sie nicht geboten. Ja. Es war ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich wäre es mit dem Börsengang nochmal lukrativer gewesen. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, die Deutsche Bahn will einfach das schnelle Geld, weil sie wollen ja auch schnell von den Schulden runter. Das ist ja auch, das muss man sich ja jetzt mal vorstellen, man gibt seine Kuh da weg, seine Cash-Cow, um einfach dem, was Schulden macht, da einfach ein bisschen Schulden zu tilgen, damit man wieder neue Schulden aufnehmen kann. Genau. Also das Geld wird nicht investiert, das wird nicht angelegt und es sind einfach nur...
Es ist weg.
Es ist einfach, es gehört einer Bank.
Es gehört den anderen.
Ja, also es ist woanders.
Genau, also man kann jetzt sagen, eigentlich typisch operatives deutsche Bahnmanagement.
Kurzfristiges Denken, ja.
Genau, weil sie operieren halt von heute auf morgen so gefühlt, ne? Also einfach ganz schnelles Geld und dann halt, um halt ein paar Pflaster drauf zu drücken.
Hast du schon den OMR-Podcast gehört mit dem Lutz... Typ von der Bahn?
Nee.
Ich muss mir den mal noch reinziehen. Ach, der war da.
Der war da. Interessant, könnte man sich mal wirklich reinziehen, weil da würde man da wahrscheinlich feststellen.
Ja.
Ja, vielleicht würde man einfach den Menschen dahinter mal erkennen, wie es dann ist. Ja. Aber wie gesagt, Missmanagement von vorn bis hinten seit über Jahrzehnte, denn sonst wäre die Deutsche Bahn nicht so, wie sie jetzt ist. Und 50%, ne? 50% Pünktlichkeit.
Wir hatten vor 2 Wochen schon eine E-Mail erhalten von Daniel bezüglich vermögenswirksame Leistung. Und Marcel, ich muss ja sagen, ich nutze es. Ich kriege 40 Euro im Monat von meinem Arbeitgeber. Die gehen einfach weg und nach 7 Jahren kommt man da ran. Und das ist steuerfrei. Also diese Kohle sollte man einfach mitnehmen. Leute,
also nehmt's mit. Also du zahlst 40 oder kriegst 40?
Ich kriege 40.
Du kriegst 40. Du musst nichts dazu zahlen.
Nein. Genau. Und das muss man sagen, da gibt es Unternehmen, die geben 2 Euro, die geben 13 Euro, maximal ist 40 Euro. Und egal, was ihr bekommt, nehmt es auf jeden Fall mit, weil es ist geschenktes Geld und im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Zumal,
das nach 7 Jahren
dann. Genau. Und ich muss dir sagen, da ist schon, ich mache das in einem Aktien-ETF auf den Vanguard FTSE All World und da ist schon eine ordentliche Summe jetzt, glaube ich, nach 4 Jahren zusammengekommen. Also das wird ein Betrag werden, ich glaube, von über 6.000, 7.000 Euro, wenn ich dann das nach 7 Jahren dann mir auszahlen lasse. Mhm. Und das ist eine schöne Party.
Und lässt ja auch auszahlen oder was machst du denn damit?
Ne, du danach kannst du das Geld nehmen, aber ich werde es dann nehmen und dann natürlich ohne Gebühren etc. irgendwo anders anlegen. Mhm. Aber der Daniel hat ja gesagt, naja, wie ist denn das so mit den Anbietern? Und ich finde, da muss man transparenterweise sagen, es gibt total viele. Also ich glaube, ich bin bei Finvesto, dann gibt es auch noch Oscar. Aber wir haben ja auch einen langfristigen Partner hier schon in dem Podcast und das ist Evergreen. Und ich habe bei Evergreen mal heute, habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt, was ist denn, wie schaut es denn aus? Weil mir hat ein Vögelchen gezwitschert und das ist jetzt der Knaller eigentlich und das ist auch der Grund, warum man hier sagen muss, wenn ein VL-Sparplan, dann bitte über Evergreen. Warum? Ich mache es mal kurz auf für alle, die uns auf YouTube zuschauen. Sei dieser Fonds, in dem man dort investiert, der hat es geschafft, die meisten oder alle seiner Wettbewerber zu schlagen.
Stark.
Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, Hut ab. Ja, also selbst besser läuft er seit der Auflage als zum Beispiel der S&P 500 oder auch der Vanguard FTSE All World. Und das finde ich, 32% seit Auflage, ist mega stark, seitdem sie dieses Produkt anbieten. Und deswegen, warum nicht dann auch hier, das ist klar, natürlich kann einem die Vergangenheit nicht sagen, wie die Zukunft aussehen wird, aber es zeigt einem schon, dass das hier so klappt. Und das ist einfach, wie gesagt, es geht ab 1 Euro los. Manche sagen auch, du hast eine Mindestanlage von diesen 40. Dann hast du insgesamt bis zu 480, die du anlegen kannst. Es wird alles nachhaltig angelegt nach Artikel 9. Es ist ein gebührenfreier Fondssparplan in wenigen Minuten und er ist auch steuerautomatisiert. Und du hast nur Kosten von 0,79%, was ja egal ist, wenn du den Markt schlägst.
Ja.
Weil das ist, wie sagt man so schön, hinten kackt die Ente. Das, was hinten rauskommt. Vorne wird viel geschnattert. Und deswegen können wir nur sagen, meldet euch an mit dem Code VALUE10E. Und Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Du nutzt ja auch die Pockets sehr aktiv für deine Taschenspielertricks, richtig?
Genau, richtig. Ne? Also überall, wo ich da singe auf der Straße, dann gibt es dann das Geld, gibt da rein und dann arbeitet das schön. Aber gut, es ist ja, also für mich ist ja das VL-Sparen nicht möglich als Selbstständiger. Ist das jetzt eher nicht so sinnig, aber für jeden, der das nutzen möchte.
Fast jedes Unternehmen macht das. Ne? Kommen wir zu unserem Fonds. Hier investieren wir natürlich regelmäßig unsere Werbeeinnahmen. Aktuell sind investiert 22.316 Euro, lieber Marcel. Mhm. Und wir schauen mal auf unsere Watchlist, welche Unternehmen denn im Moment ganz oben und ganz unten sind. Die Watchlist ist aktualisiert. Und da ist mir heute aufgefallen in der Vorbereitung, Mensch Marcel, zwei Unternehmen sind heute, am 12. September, auf einem 52-Wochen-Tief. Und es ist Carl Zeiss Meditec.
Krass, ne?
Ja. Wahnsinn.
Fallen immer weiter.
Und L'Oreal.
Auch entspannt.
Also und auch ich werde meine Spekulation wahrscheinlich verlieren, dass L'Oreal besser laufen wird als Ulta Beauty.
Ja, ich fürchte auch, weil jetzt kommt noch hinzu, und das würde ich gerne mal auch auf unserer X-Station auch mit aufmachen, weil L'Oreal hat natürlich einen sehr spannenden Chart, der auch irgendwo ein bisschen gefährlich ist, denn der nimmt immer weiter auch ab in Sachen Trend, muss man sagen. Und das ist gefährlich. Denn hier scheint auch der Aufwärtstrend gerade gebrochen und die Unterstützung bei 365 Euro ist, die ist gefährdet. Wenn es hier nochmal ein Stück weiter runtergeht, könnte hier auch noch deutlich größere Verluste, also richtiger Bärenmarkt für L'Oreal eintreten. Schauen wir mal. Hätte ich nicht so gedacht, dass die so weit runterfällt, aber aktuell sieht es tatsächlich so aus und hier hat man halt wirklich die Gefahr, dass diese Unterstützung nachhaltig reißt und dann eben noch stärkere Verluste zu sehen sind. Also aufpassen vor einem blinden Einstieg. Hier kann man durchaus
auch noch... Ich würde hier einen Sparplan schaden.
Hier wäre vielleicht ein Sparplan interessant.
Das ist jetzt wirklich eine Aktie. Also das ist ein Unternehmen mit so viel Qualität.
Und den würde ich nicht jetzt starten. Den würde ich am 1. Oktober starten.
Okay,
warum? Weil jetzt gerade die nächsten Tage spannend werden, ob die Unterstützung reißt. Und wenn ja, dann fällt es eh noch ein Stück. Und wenn nicht, dann ist es... Meistens verharrt sich das dann eher auf dieser Unterstützung. Es läuft nicht sofort wieder hoch und das ist natürlich so ein Punkt.
Fast beim 52-Wochen-Tief ist LVMH, also auch brutal runtergekommen, und natürlich auch unser Cybersecurity-Wert Qualys. Und die haben wir ja auch in unserem Fonds schon mit dabei.
Stimmt.
Und jetzt dann auch noch Evolution AB. Über das Unternehmen sprechen wir vielleicht später auch noch. Auch nur noch 3,44% vom 52-Wochen-Tief entfernt. Marcel, auch ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Unternehmen, könnte ich mir auch vorstellen für unseren Fonds. Ich habe dich ja heute bei der Vorbereitung gezwungen, dir dieses Geschäftsmodell mal näher anzugucken.
Ja.
Und ich habe schon gesehen, wie es dir in den Fingern gekribbelt hat.
Ja.
Da mal selber mitzuspielen.
Unbedingt, ja. Also wer mich kennt, weiß, ich bin ein ganz, ganz begnadeter Casino-Gänger. Wie war das beim letzten Mal, als wir wirklich mal so ein Spaß da waren? Ich glaube, ich war der Letzte, der sich angemeldet hat. So, komm, war ich endlich fertig mit der ganzen Anmeldung, sind wir wieder rausgegangen, weil alles verloren war
bei den anderen. Stimmt. Wir waren mal
ich zusammen. Ich war da 10 Minuten drin, weil ich dachte, hier, setz es rein, es reizt mich jetzt eh nicht so. Und was passiert? Ich kann direkt wieder rausgehen, weil alles war weg.
Na, also, aber das ist ein starkes Geschäftsmodell, ja?
Ja, das stimmt.
Und ganz oben, wo Schatten ist, ist natürlich auch Licht und die Top 5 in unserer Watchlist, also in der Nähe von einem 52-Wochen hoch. Bist du bereit? Mhm. Ba-ba-ba-ba sind einmal ganz oben. Na, hier ist es. Oh, jetzt habe ich mir schön die Pointe hier versaut.
Mhm.
Tada. Also, jetzt ist aber hier, jetzt wird es komisch.
Jetzt komm.
So, warte, ich muss das hier, jetzt muss ich hier die Liste nochmal, fast so eine Liste zerschossen hier. Zeile. Fixiert.
Das Leben ist hart.
Und jetzt Abstand. 52 Wochen hoch. Ganz oben steht thront Palantir.
Mhm.
Die Euronext. Mastercard. Striker. Die Deutsche Börse. Das heißt, Paychex ist in der Nähe von einem 52 Wochen hoch.
Ja.
Also auch hier wieder sehr viel Qualität, die es hier zu entdecken gibt. Ich wäre dafür, Evolution für den Fonds zu kaufen, aber das diskutieren wir später nochmal aus.
Das machen wir ja hinter den Kulissen.
Wenn die Kameras aus sind.
Ja, prügeln wir uns drum.
Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie auch unsere anderen Investitionen laufen bei Rockets, nämlich der Plattform, wo wir in Immobilien investieren. Also hier auch in Immobilien. Und was gibt es aktuell? Aktuell gibt es keine Immobilieninvestments, aber es sind wirklich Objekte, die man sieht, zum Beispiel in Wien und in Graz, also man muss nicht irgendwo im Ausland investieren, wo man die Sprache nicht spricht. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Meistens sehr kurzfristige Sachen, also 3 Jahre, mal aber auch nur 12 Monate. Und schauen wir mal kurz an, Marcel, wie es bei uns hier gerade auf dem Konto aussieht. Kontostand 173,21 Euro haben wir jetzt schon wieder an Zinsen auf dem Konto.
Letzte Woche gab es eine Zinszahlung tatsächlich.
Sehr gut.
Von einem Projekt.
Und veranlagt sind 3.550 im Bereich der Home Rocket, 750 im Bereich der Green Rocket des nachhaltigen Investieren.
Man muss natürlich nicht gleich investieren bei Rockets. Man kann sich auch erstmal anmelden, sich anschauen, genau, welche Projekte hier da sind. Das sind eben nicht nur Immobilien, sondern natürlich auch grüne Unternehmen, aber ja, auch Mittelständler. Und das sind auch hier wieder schöne Kampagnen mit dabei, die man sich mal anschauen kann. Und da läuft auch gerade aktuell, laufen da zwei Projekte. Swimsoul ist nach wie vor der Fall, wo wir auch tatsächlich auch investiert sind.
Jetzt ist auch noch oder war noch mit dabei Reploid, die modulare Insektenfarm. Also hier stößt man dadurch natürlich auch immer auf tolle Geschäftsmodelle, die man so vielleicht gar nicht kennt.
In Palmos läuft gerade. Palmos, die Textilikone auf Innovationskurs. 12% Sachzinsen. Also da gibt es bestimmt dann ein bisschen Unterwäsche. Auch nicht schlecht. Also wer da Lust hat, kann mal reinschauen. Generell. Und ja, spannende Projekte. Und das Schöne ist,
Link, dass man hier... stellen wir. Sexy, not sorry. Palmos.at.
Ja, keine bezahlte Werbung für Palmas.
Aber Link witzig. Stellen wir euch in die Shownotes, wenn ihr also in sexy Unterwäsche investieren wollt.
Dann
geht's mal los. Tenberger der Woche, du hast mal wieder einen mit dabei.
Genau.
Erleuchte uns.
Ja, das Unternehmen habe ich dir mal zugeschickt ja, in unserem privaten Austausch. Und da ja, unsere Brieffreundschaft habe ich den Taube losgeschickt. Und, ja, genau, da stand dann drin Landbridge Company. Und die gibt es noch nicht so lange an der Börse, aber das Unternehmen ist auch generell noch sehr jung, muss man sagen. Und das Unternehmen, das hat sich jetzt erst so ein bisschen, naja, ich sag mal, expandiert mit einer großen Übernahme. Und die besitzen eben Land im sogenannten Delaware-Becken, wo es eben sehr viel Erdöl und auch Erdgas gibt.
Lecker.
Aber auch generell ist das eher so eine Region, wo man eben sehr viel, gerade auch was so die Energiegewinnung betrifft, also nicht nur diese alte, sondern auch, ich sag mal, generell Wasser aufbereiten. Solarparks können da betrieben werden. Und Landbridge organisiert das Ganze. Denen gehört quasi das Grundstück und die
vermieten das oder verkaufen?
Die vermieten, verpachten das dann wiederum an die zum Beispiel Erdölförderer, an Erdgasförderer, aber auch an Solarparkbetreiber, an Wasseraufbereiter und machen das aber so klug, dass das quasi ineinander harmoniert. Also sprich, da ist das eine Firma aktiv, das ist die nächste Firma, sodass die vielleicht auch untereinander Vorteile haben. Und das ist recht spannend insofern, weil sie das eben verwalten und strategisch einsetzen. Und da gibt es eben neben Öl und Gas eben auch das ganze Thema frisches Wasser. Natürlich, wie gesagt, Solarfarm, Windfarm, also alles, was dann diese Sachen betrifft. Aber eben auch Krypto-Mining, also sprich, weil da auch viel Energie da ist, kannst du natürlich auch relativ viel Kryptowährungen und so mit raus. Telekom Towers, also auch da, wo American Towers selber vielleicht Mieter sein könnte oder sagen könnte, hier baue ich hier meine Plattform hin. Und da gibt es natürlich viele andere noch Sachen, wo sie da mit dran profitieren. Wie gesagt, das Unternehmen gibt es noch nicht so lange. Es ist natürlich auch ein gewisses höheres Risiko. Das IPO ist gelungen dieses Jahr und ich finde, es ist ein recht robustes Geschäftsmodell, weil man eben nicht unbedingt vom Ölpreis abhängig ist, weil man bekommt zwar die Royalties von denen, die es auch, ich sag mal, betrifft, aber ganz ehrlich, im Delaware-Becken ist so beliebt und so hoch, ich sag mal, auch wertvoll, gerade auch bei den Ölfirmen, dass da jetzt auch keiner sagt, oh, der Ölpreis ist gerade hoch, also fördern wir es lieber nicht mehr. Das passiert dort am ehesten nicht.
Ne? Ach so.
Und das, wie gesagt, die Bewertung ist hier relativ gering. KGV 25 bei 12 ist durchaus, kann man durchaus günstig bezeichnen, auch bei Wachstum. 602 Millionen Dollar Bewertung ist jetzt natürlich ein sehr kleines Unternehmen, also unter einer Milliarde. Deswegen aufpassen. Mhm. Risikohinweis ist hier definitiv wichtig und es gibt es auch nicht bei allen Brokern. Also Landbridge Company LLC ist sicherlich noch nicht bei allen Brokern bekannt. Deswegen entweder nachfragen und hoffen, dass es dann mal kommt oder schauen, wer es anbietet. Tendenziell aber vielleicht ein Trendback.
Spannend. Wir schreiben es auf jeden Fall auf, um das ganze Thema mal nachzuhalten.
Genau.
Also
Bridge.
Landbrücke.
Genau, Company.
Company.
Haben auch eine interessante Website, kann man sich mal anschauen.
Da brauche ich jetzt nochmal hier.
Ich bin nicht investiert, vielleicht der Disclaimer hier, wäre es auch nicht tun, habe sie aber auf der Strong Buy List, auf der Watchlist, um sie zu beobachten, weil es natürlich auch interessant ist, wie sie läuft und ob sie natürlich versucht, einen Aufwärtstrend zu bilden. Das ist natürlich nach der Kürze des IPOs noch nicht wirklich absehbar. Ne?
Also $34,71. Wir nehmen jetzt mal an, wir kaufen hier für 1.000 Euro. Das heißt, oder $1.000, 28,81 Anteile würden wir kaufen, lieber Marcel. Und schauen wir uns mal die Tenbagger an. Seit Folge 244 und American Healthcare Read 40%. Also ja, da sind wir auf dem Weg zum Ten-Bagger. Schlechtesten Tempus AI, minus 16%. Letzte Woche, schäm dich.
Ja, die kommen aber wieder jetzt. Ne? Die sind sehr, sehr volatil. Ne? Geht schnell hoch, runter bei denen.
Also, danke. Gefällt mir doch ganz gut, muss ich dir ehrlich sagen. Kommen wir zum Top der Woche. Und mein Top der Woche, lieber Marcel, sind Klumpen im Depot. Und MSCI hat es jetzt auch offiziell gemacht und hat mal verglichen den MSCI World Equal Weight, also wo alle drei Monate rebalanced werden. Das heißt, alles, was gut läuft, wird beschnitten und alles, was schlecht gelaufen ist, wird dann wieder aufgefüllt, dass wir immer dieselbe prozentuale Verteilung haben. Und das kostet ein Depot ordentlich Rendite, wenn man sowas macht. Und da muss man auch sagen, wir sind ja hier wieder bei unserer Therapiestunde. Es ist auch ein Learning von mir persönlich selber. Teilverkäufe bringen meist nichts. Rückblickend da, wo ich Teilverkäufe gemacht habe, hätte ich sie mal lieber nicht machen sollen. Und damit man das einfach mal im Vergleich hat, ja. Und jetzt, glaube ich, halte ich mal fest. Gehen wir mal auf den Einjahresvergleich. Der MSCI World hat in einem Jahr gemacht 25% der Equal Weight. Also dieselben Aktien, nur dass man nicht die Gewinner laufen lässt und die Schlechten schlecht bleiben lässt, sondern 18,19%. Der auf 3-Jahres-Sicht hat der MSCI World Equal Weight im Schnitt 2,75 nur noch gemacht und der MSCI World 7,42 auf 5-Jahres-Sicht, MSCI World 13,66 und der Equal Weight 9,03. Auf 10-Jahres-Sicht, und da finde ich, wird es richtig krass, 10,15% beim MSCI World und der Equal Weight 6,97%. Und auch seit der Auflage, ja, seit dem 30. Juni von 1994, 7,87% beim Equal Weight zu 8,48% beim MSCI World. Und das hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber das ist doch schon einiges an Rendite, die man hier langfristig verliert. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann man sich selber dieses Bild nicht einfach mal darstellen, weil ich denke, einige fühlen es auch mit mir, zu sagen, wenn so eine Position mal richtig fett ist, dann doch lieber verschneiden und woanders das Geld investieren. Und ich habe mir wieder nachts, als ich überlegt habe, Drone Shield oder Warta, als ich mir dann überlegt habe, wann würde ich denn eigentlich ein Unternehmen davon beschneiden, wenn die jetzt auf einmal 10% pro Tag machen würden. Also Marcel, habe ich mir überlegt, stell dir vor, und das habe ich nicht ChatGPT gefragt, ja, manche sagen immer, ihr fragt immer ChatGPT, also stell dir mal vor.
ChatGPT hat dich gefragt.
Ja, genau. Du hast ein Beet, also in deinem Garten, und hier baust du verschiedene Obst- und Gemüsesorten an, und du streust breit, also du streust viele Obst- und Gemüsesorten, und eine davon fängt an, richtig guten Ertrag zu bringen. Würdest du dann jetzt, also zum Beispiel einen Apfelbaum, ja, der hat auf einmal richtig viele Äpfel, würdest du dann anfangen, jetzt zu sagen, naja, jetzt habe ich zum Beispiel jetzt 3 Körbe Äpfel schon geerntet und die Saison ist noch gar nicht vorbei, ich lege den jetzt mal um. Oder ich hack jetzt mal die halbe Wurzel da weg.
Ja.
Und das macht man doch nicht, weil was macht man dann eigentlich im Umkehrschluss? Man freut sich über die Erträge und würde sie vielleicht auch nochmal verschenken oder man bringt sie irgendwo anders hin und lässt da Apfelsaft draus machen. Aber kein Mensch, der seine Pflanzen liebt, würde auf die Idee kommen, den Baum rauszureißen, die halbe Wurzel wegzunehmen, um sie dann wieder einzupflanzen und zu hoffen, dass er wieder anwächst. Und jetzt auch wieder da wieder die Brücke dazu. Weil würde man das natürlich machen, was würde denn passieren? Man würde die Pflanze zerstören eventuell und seine Erträge würden im nächsten Jahr wirklich schlechter werden.
Ja.
Ich glaube, habe ich es gut umschrieben?
Ja, es ist doch ein sehr schönes Bild, eine schöne Metapher. Und ich kann es nur bestätigen. Also ich glaube, die 10 Aktien, die ich damals verkauft habe von Nvidia, die werden jetzt heute auch, also es werden 100 Aktien aktuell und sind halt auch über 10.000 Euro. Ja. Ne? Also ich habe die zwar mitgenommen und habe immer noch genug Aktien, die bin ich immer noch glücklich, aber ich werde nichts weiter hergeben. Und es ist, glaube ich, in jedem Depot, was ich sag mal länger als 6-7 Jahre schon existiert, schnell ersichtlich, dass die Gewinner das Depot großziehen und nicht diese Verlierer. Und warum soll ich dann von den Gewinnern zu den Verlierern umschichten?
Ich glaube, man macht es doch sehr häufig.
Nee, tatsächlich mache ich das nicht.
Ach, du nicht, du bist ja hier der Profi.
Nee, aber das mache ich deswegen nicht, weil ich ja schon gelernt habe, dass die guten, also die Big Techs, die wirklich immer vorne mit dabei sind, auch beim MSCI World, die machen die Position doch erst groß. Warum sollte ich denn die beschneiden, um das dann in irgendwelche Unternehmen, die vielleicht gar nicht so gut sind, wie ich das vielleicht denken mag, auch wenn ich investiert bin.
Aber ich glaube, es machen viele Anleger machen.
Weil viele das glauben, dass es unbedingt keine Klumpen braucht. Aber klar, soll der Klumpen nicht 50% sein, würde ich behaupten, aber selbst dann muss man
es kommt auch an, wie groß das Depot ist.
Ja, und wie viele Positionen. Klar, wenn ich zwei Positionen habe, aber ich weiß, was ich meine. Also man muss schon trotzdem
ein bisschen ausbalancieren. Wir haben schon breit gestreut in das Beet, ja.
Genau, wenn das Depot jetzt nur 2-3 Positionen groß ist, dann ist das natürlich eh ein ganz anderes Thema. Aber wenn es jetzt nicht einmal ein breit gestreutes Depot ist und halt eine Position von mir aus 15%, dann ist das nicht schlimm. Dann ist es halt ein Gewinneraktie und die kann einfach laufen lassen und die macht halt das Depot mit groß und vor allen Dingen korrigiert die quasi auch die schlechten Werte. Weil das ist ja das Ding, dass die große Position die anderen mitklettet in der Performance, währenddessen, wenn man das umschichtet, man die Bremsen noch mehr bremsen lässt. Also
deswegen
Punkt.
Mein Top der Woche. Klumpen im Blumenbeet und im Depot.
Welches war sein großer Klumpen in deinem Depot?
CrowdStrike.
Wie viel Prozent?
Ist gerade 6-7. Wäre aber eigentlich,
das geht ja noch.
Wäre aber eigentlich bei 12. Ich habe ja damals
also wieder Learning, zack.
Ja, genau, gebaut, das ist ja, was ich sagte. Ich sortiere es mal ganz kurz. Also die größte Aktie in meinem Depot ist, ja, Depotanteil. Schön, dass wir das immer alles so schön haben. CrowdStrike, 5,86%, also wäre jetzt bei knapp 11. Wo habe ich denn noch hier so einen? Denn Visa wäre auch schon bei 6%. Microsoft wäre auch bei 6%. Völlig dumm. Den einzigen, den ich nicht beschnitten habe, weil er nicht so schnell gewachsen ist, ist mit einem Klumpen von 4,35% Air Liquide. Da war ich noch nie bei den 100%, aber ich habe ja, wie gesagt, früher am Anfang immer bei den 100% die Wurzel einfach mal halbiert. Und man merkt es.
Ja, also nicht mehr machen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Genau, bei mir sind es, glaube ich, 15-16% Nvidia mittlerweile.
Dann wäre es jetzt schon 30.
Wäre schon. Ja, nee, wäre nicht, weil ich habe nicht halbiert. Ja. Aber es wäre trotzdem schon bei einem höheren, deutlich höher. Ich glaube, über 20% wäre es schon.
Ja.
Insofern, spannend. Mein Top der Woche, erneut eigentlich so ein bisschen in Richtung Start, muss man fast schon sagen, denn sie verkaufen die Commerzbank-Anteile.
Yes.
Und zwar gehen diese an die italienische UniCredit. Und das finde ich erstmal als Top deswegen, weil der Staat nicht Großaktionär sein muss bei solchen Unternehmen. Das ist war natürlich richtig zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie hatten die Staatshilfen bekommen, als die Finanzkrise war. Da war die Kurve kurz vorm,
kompletten
Scheitern. Genau, ne? Deswegen war das absolut richtig. Aber gut, dass man jetzt langsam mal die Prozente runterfährt, weil eigentlich gehört sich die Beteiligung nicht. Ne? Die hat damit eigentlich überhaupt keinen Mehrwert. Und jetzt gibt es eben mögliche Übernahmefantasien seitens der UniCredit. Und das soll wiederum verhindert werden, sagt die Kurve und will auch eigenständig bleiben. Und die Commerzbank bittet jetzt sogar Goldman Sachs darum, um Hilfe, um Abwehrstrategien zu besprechen. Denn die UniCredit, hier im Lande bekannt als Hypovereinsbank zum Beispiel, das ist eine Tochter von denen, die haben jetzt im Prinzip über 9,9% und wollen auch durchaus noch weiter aufstocken, wenn sie haben eben Größeres vor. Und diese 9% haben sie jetzt eben, oder fast 10% haben sie erhalten, weil sie eben die Anteile des Staates verkauft haben oder gekauft haben.
Ja.
Und der deutsche Staat, der will weiter Anteile veräußern an der Commerzbank. Wie gesagt, ich finde es total richtig, weil das Unternehmer ist nicht der deutsche Staat, also ist kein guter Unternehmer. Und die Finanzkrise war eben hier schon wichtig. Und jetzt hält der Bund nach wie vor 12%. Das wären jetzt nochmal, oder der Verkauf hatte 702 Millionen Euro gebracht. Für die Staatskasse okay, ne, man hat durchaus mehr bezahlt damals, muss man schauen, wie man da jetzt als Ertrag, aber hat glaube ich auch schon einiges zurückbezahlt bekommen von der Commerzbank selber, insofern passt das durchaus. Und jetzt wollen die Arbeitnehmer aber in den Widerstand gehen, denn sie möchten natürlich ja nicht unter die UniCredit rutschen.
Ja.
Und Insidern zufolge will der CEO der UniCredit aber eine Fusion aushandeln.
Mhm.
Und wenn das gelingen sollte, wäre das tatsächlich der zweitgrößte Bankenriese in Europa. Die HSBC ist quasi größte und mit 74 Milliarden Market Cap wäre das eine Fusion schon der größeren Art und auch selteneren Art. Und was das aber für uns Aktionäre bedeutet, ich würde bei beiden nach wie vor nicht investieren.
Nein, auf gar keinen Fall.
Finger weg. Gerade jetzt die Zinsen sinken, ne? Also das ist nicht gut für Banken generell, wenn sie jetzt vor allen Dingen auf Zinsen angewiesen sind. Und insofern bitte hier die Finger lassen, davon lassen. Aber trotzdem, interessante Geschichte und für den deutschen Steuerzahler durchaus gut, dass es endlich wieder weg ist, weil,
ja,
wie gesagt, das sind nicht die richtigen Investitionen. Auch da gibt es ja viele Flop-Möglichkeiten, wo der deutsche Staat schon wieder neu investiert hat in Unternehmen, die da eher die Hilfe brauchen. Das ist alles nicht richtig, in meinen Augen.
Wirklich gut. Sehe ich auch so.
Okay, ja. Haben wir das auch geklärt.
Vielleicht kann der Staat ja, wenn er seinen Anteil alles verkloppt hat,
ja,
vielleicht uns Deutschen irgendwie.
Genau, das sollte man auch nicht missverstehen mit dem Staatsfonds. Also wenn, ja, man einen Staatsfonds hat und dann wiederum über den Vehikel,
ja, des Pensionsfonds, ja,
genau, kleine Positionen, aber so hohe, ja, prozentuale Anteile, wie das Land Niedersachsen an VW hat mit 20%, wie das hier bei Commerzbank mit über 12% nach wie vor ist oder ist bei 12%.
Ja,
ja, auch noch andere Unternehmen, wo der Staat beteiligt ist, die vielleicht mal damals zur richtigen Zeit kamen, um zu helfen, aber dann auch schnell wieder den Exit finden muss. Das ist, ja, einfach nicht die Aufgabe des Staates.
Bist du bereit, Marcel, für das beste Depot? Und danach kannst du den Podcast ja eigentlich ausmachen.
Ne? Dann ist ja
alles dir in dein Depot legen mit, mhm, diesen Werten. Also ich bin ja, wie gesagt, fast aus dem Flugzeug gesprungen, weil sie haben tatsächlich dieses Magazin Wert für ein Depot für Anfänger. Mhm. Und das Ziel Portfolio soll bestehen aus 6 Positionen.
Ui, das sind wir da beim Klumpen.
6 Positionen. Ja, ist ja kein Klumpen, wenn man den Klumpen, nee, gut kennt. Aber ich haue dir jetzt die, und das auch noch in dir jetzt mal um die Ohren, ja, auch mit der Gewichtung. Und du sagst mir, ob, wenn wir das jetzt kaufen würden, ob du denkst, dass das den Markt schlagen würde.
Okay.
Möchtest du die größte Position als erstes hören oder die kleinste Position?
Die kleinste, bitte.
Die allerkleinste mit 12% ist die Deutsche Post. Weiter geht es dann bei 13% Cash auf dem Tagesgeld.
Hm?
Nach den 13% Cash-Tagesgeld kommen 16%. Was glaubst du, kommt jetzt? BMW.
Oh, na klar. Gute, kluge Idee.
Hm. Weiter geht es dann mit 17%. Was glaubst du, kommt nach BMW?
Haben wir noch einen Zykliker?
Mhm. Die, ja, Lufthansa.
Oh. Total.
Ja, okay, bist du bereit für 20%?
Hm?
Das wird dir gefallen.
Ja.
Apple.
Ja, das stimmt.
Und 22% größte Position, Nike.
Oh, krass. Ja, überraschend.
Glaubst du,
dass bei
dieser Gewichtung man die Chance hat, den Markt langfristig zu schlagen? Also, ich glaube, auf gar keinen Fall.
Nee, definitiv
allein
nicht.
Schon das Cash, was dann da rumliegt. Aber also mit 3 Zyklikern zu starten, haben diese noch alle?
Ja.
BMW, Lufthansa, Post, aber.
Ja. Ja, ist schon ein bisschen arg, ne? Also.
Egal was.
Ich glaube, Apple rettet und Nike irgendwie was noch, aber es wird nicht reichen, ne?
Nee.
Bei der Gewichtung. Hilfe.
Ah, das ist schon frech, oder?
Und dafür nehmen die 12,90 Euro.
Und dafür 12,90 Euro.
Philipp, wir sind günstiger.
Ja, also, ja, sind wir uns einig, wer das Geld hat, spenden.
Ja.
Damit tut man mehr als und auf gar
keinen Fall. Also, man könnte auch wahrscheinlich,
und dann schreiben
um sich
sie
selbst
noch,
zu schützen, vielleicht eher das Geld aus dem Fenster werfen.
Ja, das stimmt auch. Und dann schreiben sie noch, auf der Grundlage einer gründlichen Analyse haben wir 5 Unternehmen identifiziert, die in unser Portfolio aufgenommen werden sollen. Die Auswahl basiert auf einem breiten Spektrum von Kriterien, darunter finanzielle Kennzahlen, Markttrends, Wachstumsaussichten der Unternehmen. Durch die Berücksichtigung verschiedener Faktoren streben wir eine ausgewogene Mischung von Aktien an, die langfristig Wachstum und Stabilität verspricht.
Bleah. Ja,
also
kann man sich also schenken. Aber weißt du, mir fehlt hier ein Unternehmen.
Welches?
Und ich glaube, das könnte man mit dem Cash noch aufstocken.
Was in Bayern?
Das war mein Flop der Woche. Ja, ich glaube, das passt ganz gut rein.
Man stimmt,
könnte,
ja,
Boeing hier ganz klar mit einsetzen.
Boing.
Boing. Und dann ist das Depot noch schlechter. Denn das Desaster bei Boeing hört nicht wirklich auf und es gibt tatsächlich jetzt noch weitere Probleme. Also ich habe ja schon gestaunt letzte Woche, stimmte Boeing das Management ja zu, 25%ige Lohnerhöhung. 25%. Also wir haben am Tisch gestanden, gesessen beim Abendessen und haben gesagt, Mensch, 25%, das wäre jetzt für dich, habe ich gesagt, gerade so und so viel Geld netto mehr. Und da war natürlich die Kinnlade sehr weit unten. Und das wären für die nächsten 4 Jahre quasi erstmal so gedeckelt. Danach wäre die nächste Runde gekommen, also bei Boeing. Ne? Und das ist schon ein wirklich unglaublicher Anstieg, der so meines Erachtens in Deutschland, also kenne ich in Deutschland zum Beispiel gar nicht, aber schon Hut ab, 25% ist ja schon mal ein echtes Problem, das auch für das Unternehmen, ja, wenn man bedenkt, wie hoch die Personalkosten dann plötzlich von heute auf morgen schnellen. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, und Boeing geht es ja jetzt nicht so gut. Ja, also die Schieflage ist da. Ne? Wir haben ganz schöne viele Probleme bei Boeing. Und jetzt wollen die Mitarbeiter aber trotzdem dieses Angebot ablehnen, Und die wollen am Freitag, also sprich zur Veröffentlichung dieses Podcasts, auch gerne mal weiter streiken.
Ja, die wollen die Kuh noch so lange melken, wie es geht.
Also wollen die den Arbeitsplatz nicht mehr? Naja, sie halten weiter an der Forderung fest, 40% und wollen ihren alten Pensionsplan wieder haben, den sie 2013 abgesetzt hatten, das Management. Und der neue CEO, Kelly Ortberg, Zitat von ihm, für Boeing ist es kein Geheimnis, dass unser Geschäft in einer schwierigen Phase steckt, teilweise aufgrund unserer eigenen Fehler in der Vergangenheit, sagte Ortberg. Ich weiß, dass wir durch Zusammenarbeit wieder auf die Beine kommen können, aber ein Streik wird unsere gemeinsame Erholung gefährden.
Wahnsinn.
Also die Frage ist natürlich,
Leid, ja.
Ja, also es ist auch, ich sag mal, einfach die falsche Zeit, um 40% Lohnerhöhung zu fordern, ja. Würde ich behaupten. Wenn das vielleicht andere irgendwo machen, die da wirklich auch einen enormsten Wachstumskurs hinter sich haben. Aber ja, bei Boeing, die müssen ja schon ganz schön schlecht bezahlt werden, dass man sowas fordert. Ne?
Krass, krass, krass. Also, Wahnsinn.
Kommen wir zum Thema. Genau, zum Thema. Und ich würde mal kurz auch mal ausholen. Wir haben dein Depot vorgestellt. Und natürlich auch die Veränderungen dahin.
Oui.
Letztes Mal war ich dran.
No.
Und nun haben wir ja uns selbst die Hausaufgabe, wir wollen ja auch unser Depot weiterentwickeln und ja. Da auch nachkaufen, beziehungsweise neu kaufen. Und da hast du dir zwei Unternehmen angeschaut. Die mitgebracht heute auch.
Und ich werde auch wirklich eins davon kaufen.
Ja.
Eines der zwei Unternehmen wird gekauft. Wollen wir als erstes unsere Spekulationen machen?
Dass du eine, also Spekulation der Woche?
Ja.
Ja, bitte. Sag mal eine an, ich überlege noch.
Ja. Ich glaube, ja. Dass...
Nicht leicht, ne?
Nee, im Moment wirklich nicht so leicht. Okay, pass auf. Mhm. Ich glaube, dass...
Puh. Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Ich glaube, dass Volkswagen tatsächlich Unterstützung reißt und am Ende des Jahres oder zumindest bis Ende des Jahres nochmal Kurse von 74 Euro vorfinden werden.
Wird Ende des Jahres...
Ich wünsche es mir aber nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, der Punkt...
Bis Ende 2024 Kurse von 74 Euro sehen. Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen.
Und ich glaube, dass die dänische DSV nicht besser laufen wird als der Finanzinvestor CVC. Bis Ende des Jahres.
Okay, ja, denkbar. 10% sind die heute hoch. Ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, aber 10% ist DSV hoch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, also was der Deal doch bewirkt. Ne? Also,
okay, wir schauen mal zufällig rein. Beide jetzt rein, also VW, Volkswagen. Mein Gott.
Und ich möchte auch meine Investment-Idee diese Woche vorziehen, Philipp.
Du kannst dir die eigentlich eine meiner zwei aussuchen. Ich habe heute mehr als eine
dabei. Ja, du hast ja zwei, die jetzt gleich mit erwähnen sollen. Genau. Ich habe noch eine dritte, denn Alphabet ist in der Trendlinie schon sehr, sehr spannend, denn sie ist auf die Trendlinie, also die Aufwärtstrendlinie getroffen und ist davon jetzt schon leicht abgeprallt. Mhm. Der Einstieg in Alphabet für diejenigen, die schon immer mal wollten, könnte jetzt durchaus attraktiv sein und da kann man endlich mal in diesen Big Tech investieren und auch einen Fuß reinsetzen. Ich hätte nachgekauft, wenn die Position nicht schon knapp 5% Depotgewichtung hat.
Oha.
Insofern sei dem jeden gegönnt, der da eben die Chance jetzt nutzen möchte. Und du kannst dir jetzt eine aussuchen für eine Investmentidee, die du ja heute eh mitbringst. Dann kannst du das gleich mit reinschreiben.
Ich nehme als Investmentidee Evolution AB.
Na, siehste.
Das Evolution ist AB und bei dir war es jetzt die Alphabet. Mein Gott, ja, was ich hier alles tippe hier immer live während des Podcasts.
Das ist schon der Wahnsinn.
$155 steht die Aktie aktuell. Und die Evolution AB steht bei 88,80.
Genau. Und wer die Depots noch nicht angeschaut hat, die finden natürlich nicht nur als YouTube-Video, sondern eben auch als Podcast. Überall zu finden, dort wo es Podcasts gibt, da kann man das eben auch entweder in Farbe sehen oder auch einfach hören. Dort haben wir unsere Käufe, Nachkäufe und so alles schon besprochen. Auch natürlich ein paar Themen zu Dividenden und generell natürlich zum Depot. Also gern mal reinklicken.
Genau. Link dazu gibt es natürlich wie immer noch in den Shownotes. Und Marcel, wir sind ja beide immer auch der Meinung, oder ich glaube, wir können uns nur Peter Lynch auch anschließen. Er sagte einmal, jeder kann mit Aktien Geld verdienen, wenn er nur seine Hausaufgaben macht. Und das Schöne ist, wir sind die Schüler und ihr seid jetzt hier unsere Lehrerinnen und Lehrer oder LehrerInnen oder alles, was ihr auch jetzt sein wollt.
Jetzt kriegst du wieder einen
Schützen. KritikerInnen, Kritiker.
Wie kannst du es nur?
Gerne, gerne. Also schreibt uns gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von unseren Depots und was haltet ihr jetzt von unseren 4 Investmentideen, die wir euch jetzt vorstellen werden? Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall eins kaufen. Du?
Ja, sehr wahrscheinlich.
Also die Chancen liegen recht hoch, dass wir auch zu unserem Wort stehen.
Ja, naja, beziehungsweise, ich meine, es ändern sich auch immer mal Dinge, ne? Genau. Klar, man hat vielleicht andere Aktien, im Fokus sind, die dann auch vielleicht attraktiv wirken oder sind vielleicht auch, ne? Das muss man halt sehen. Aber sehr weit oder sehr wahrscheinlich ist es.
Für alle, die uns jetzt als Podcast hören, es lohnt sich, das auch auf YouTube sich einmal anzuschauen, weil wir eine schöne kleine Präsentation für euch auch erstellt haben. Wir sprechen über 4 spannende Aktien. Marcel, welche 2 hast du uns denn heute mitgebracht?
Genau, bei mir ist es zum einen Airbnb.
Ja.
Und Hewlett Packard Enterprise. Jetzt werden manche sagen, hey, du bist doch schon investiert, hier geht es um Nachkauf.
Ah, bei mir ist es Vertiv. Finde ich eine sehr spannende Aktie. Schauen wir uns gleich an. Und Evolution AB. Wie gesagt, wenn man von Glücksspiel profitieren möchte.
Genau.
Starten wir mit Vertiv. Und Vertiv, Marcel, du kennst sie auch. Für alle, die sie noch nicht kennen, sie bieten digitale Infrastrukturtechnologien an und maßgeschneiderte Lösungen für Rechenzentren. Und das machen sie über eine ganz breite Produktpalette, nämlich von der Stromversorgung. Also sie sorgen auch dafür, dass ununterbrochen der Strom dort fließt, dahin, wo er hinfließen soll. Dann geht es weiter mit Thermalmanagement, also das ganze Gehäuse, die Wärmeabgabe, die Kühlung, Fernwärme etc. Und auch diese ganzen Racks bauen sie. Und das sind ja die Schränke sozusagen, wo die Chips drin sind, wenn ich es richtig verstehe,
die
ganzen, richtig?
Die Server drin sind, ne? Die Chips, genau. Die jeweiligen Bauteile.
Die müssen natürlich auch gekühlt werden, aber auch überwacht und sie sind hier der Full-Service-Anbieter und das finde ich doch sehr spannend. Also das ganze Thema KI ist natürlich spannend, ist auch gekommen, um zu bleiben, Daten, Rechenzentren und für mich sind sie so ein Schaufelhersteller wieder, so einer, der in der zweiten Reihe mit dabei ist, der jetzt egal profitiert, egal ob ein Nvidia, AMD, Broadcom oder sonst irgendwas für ein Chip in diesem Rechenzentrum ist, Vertiv ist vermutlich mit der Stromversorgung, aber auch hoffentlich natürlich mit ganz anderen Produkten wie zum Beispiel Thermalmanagement mit investiert. Deswegen gefällt mir auch das Geschäftsmodell so gut und deswegen gefällt es mir auch fundamental, finde ich die Aktie nicht teuer. Wieso? Wir haben für nächstes Jahr ein KGV von 25 bei einem Umsatzwachstum von 13,9% und einem unfassbaren Hebel von 26,81% Wachstum beim Earnings per Share. Und das gibt auch eine Return on Equity, also eine Eigenkapitalrendite von 31,22%. Dazu zahlt man jetzt eine Dividende von 0,13%. Das ist natürlich nicht viel. Aber der Payout Ratio ist auch gerade mal bei 3,44%. Und deswegen glaube ich, vom Geschäftsmodell her, fundamental, wenn man in das Thema, es ist ja auch vielleicht auch ein Hype-Thema, investieren möchte, das im Moment stark getrieben ist von den Börsen, hat man hier noch ein Unternehmen, was solide bewertet ist. Jetzt ist meine Frage natürlich auch an dich wie immer, wie steht es denn um den Chart?
Ja, genau, beim Chart muss man sagen, war die Aktie jetzt erstmal so ein bisschen im, naja, wie auch bei Nvidia, ne? So ein gewisses Abklingen nach dem wirklich starken Run, den die Aktie gesehen hat. Der hat sie ja richtig schon, ich sag mal, auch vervielfacht, ne? Von, wenn man die Chart betrachtet von vor einem Jahr oder so, dann ging es schon rasch nach oben. Jetzt gab es einfach mal eine Abkühlung, das war auch durchaus angebracht und auch notwendig. Und naja, jetzt kam kürzlich erst der Ausbruch. Also zum Donnerstag der Aufnahme hat der Ausbruch sich überhaupt bestätigt und dementsprechend ist die Chance jetzt, dass der Trend, der langfristige, auch weiter fortgesetzt wird, sehr wahrscheinlich und sehr gut. Man kann diesen Einstieg direkt nutzen und ich würde jetzt sagen, wenn du interessiert bist zum Kaufen, tu es so schnell wie möglich.
Jetzt noch, bevor die Börse 22 Uhr zu ist. Wie lautet meine Investmentidee? Also wir haben schon drüber gesprochen, KI-Nachfrage. Die Unabhängigkeit, egal welcher Chiphersteller in dem Gebäude ist, Vertiv ist mit dabei, Dividendenwachstum und für mich eine solide Bewertung. Kommen wir zu deinem nächsten.
Ja, ich würde auch noch kurz dazu noch was sagen. Also ich bin völlig bei dir, das Geschäftsmodell ist schön breit gefächert und die Vorteile und die These gehe ich auch komplett mit. Ich glaube auch, dass Vertiv da weiterhin sehr stark profitiert, auch wenn natürlich hier und da Konkurrenten dazukommen. Aber generell, glaube ich, wird Virtue dann weiter profitieren von. Und du sagst es schon, auch wenn also das Thema ein Hype ist, aber Virtue als Hype würde ich jetzt nicht
wirklich sagen, man weiß bei manchen noch nicht, wer ist der absolute Top-Gewinner. Im Moment ist es Nvidia, aber wieder da die Reise weitergeht. Aber ich glaube, hier mit Virtue, wenn du so eine Expertise dir aufbaust in so einem Bereich, hast du klar nicht das starke, so starke Wachstum wie eine Nvidia oder ein zweiter der oder ein dritter, der da vielleicht kommt. Aber du hast einen gewissen Burggraben.
Genau, ja eben, das meine ich ja. Also die sind halt noch nicht so bewertet wie ein Hype, also bei weitem nicht. Und insofern bin ich da völlig bei dir, dass das auch eine attraktive Geschichte aus fundamentaler Sicht ist und nicht nur eine Story, die man vielleicht schon verpasst hat. Ne? Das ist also hier nicht der Fall, auch wenn schon viel Rendite vorher passiert ist, ne? Keine Frage. Mein erstes Unternehmen heute, was ich auf der Watchlist habe, ist tatsächlich Airbnb. Und diese Aktie hat jetzt gerade nicht unbedingt den Ruf, auf den neuesten Allzeithoch zu treffen, sondern hat eher so ein bisschen ein paar Baustellen vor sich. Und sie sind eigentlich bekannt, das Geschäftsmodell großartig vorzulesen. Es ist aber auch nicht wirklich zielführend. Airbnb kennt, glaube ich, jeder, was natürlich wiederum für das Unternehmen spricht, dass da auch, ich sag mal, eine gewisse Base da ist in der Bekanntheit der Marke. Ne? Wenn man hier mal auf die fundamentalen Daten schaut, ist die Aktie relativ nah am an 52 Wochen tief. Ne? Das muss man einfach so mit sagen. Sie sind jetzt nicht unbedingt super niedrig bewertet, aber letzten Endes, das Wachstum ist ja trotzdem sehr, sehr spannend. Ne? Also wir hätten, klar, dieses Jahr wird das Wachstum nur 7-10% betragen, so bei der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen, warum die Aktie auch so stark runtergekommen ist. Das war natürlich erstmal eine Enttäuschung, aber das liegt vor allem erstmal an den zurückhaltenden Buchungen, muss man sagen. Also die Menschen halten ihre Körner zusammen, aber das wird ja natürlich nicht so bleiben. Die Zinsen werden sinken und wir haben jetzt hier eben auch die Aussichten, dass man wieder über 10% wächst pro Jahr und das natürlich auch konvertiert in guten Gewinn, weshalb ich die Aktie auch gerade bei einer Cash-Position von 11 Milliarden, die sie ja auch in der Bilanz haben, sieht das Ganze eigentlich fundamental sehr gut aus. Und wenn man jetzt den Chart von der X-Station übrigens anschaut, sieht man auch hier, dass die Aktie natürlich abgerutscht ist, seitdem aber sich so ein bisschen in den Boden ausbildet. Die Unterstützung hat jetzt schon öfter gehalten an der Stelle von $112 in etwa und jetzt wird es spannend, ob das wirklich auch nachhaltig hält. Ich bin erst bereit einzusteigen, wenn wir hier die $119 übersteigen. Das ist die obere blaue Linie für diejenigen, die es hier gerade sehen. Ansonsten, wie gesagt, die $119, weil dann ist diese Bodenbildung zumindest nach oben wieder verlassen und der Kurs könnte wieder erholen. Hier ist natürlich auch relativ kurzfristig viel Potenzial dahinter. Und Status Quo, wie gesagt, die Buchungen wurden ein bisschen zurückgezogen. Die Verbraucher sind etwas verunsichert. Und meine These ist, die Zinssenkungen werden wieder die wirtschaftliche Situation der Menschen aufbessern. Die Reiselust und die individuelle Reise, die jeder für sich beanspruchen möchte, glaube ich, wird weiterhin starker Wachstumsmarkt sein. Auch in der Menge und in der Masse und auch weltweit. Gerade auch, weil Lateinamerika ja auch sehr stark wächst, hat ja Airbnb auch gesagt. Glaube ich, dass es hier so relativ schnell wieder nach oben gehen könnte, dass hier das Unternehmen auch Erwartungen übertreffen könnte, die sie selbst relativ flach gelegt haben, einfach weil sie wirklich sehr tief hängen, diese Erwartungen. Und kurz- bis mittelfristig wäre dann der Einstieg hier schon für mich eher der Fall. Also es wäre kein Buy-and-Hold-Investment bei 35-45%. Das könnte die Aktie mittelfristig machen und das wäre dann auf vielleicht Sicht 1-2 Jahre durchaus eine attraktive Geschichte, wenn man es pro Jahr runterrechnet.
Also wäre es für dich aber auch hier kein langfristiges Investment?
Genau. Richtig. Also klar, wenn man dann 45% im Plus ist, könnte man sagen, man hat die auch die Möglichkeit zu halten weiter, aber ich finde, dann muss das Unternehmen wieder stärker zulegen. Dann reichen mir die 10% Wachstum nicht.
Also ich muss dir sagen, ich bin ja nicht der größte Airbnb-Fan.
Ja,
deswegen
du bist ein Hotelgänger.
Ich bin ein Hotelgänger, deswegen bin ich auch bei der Aktie raus. Aber wenn du sagst, mittelfristig gebe ich dir meine Absolution. Viel Rendite wünsche ich dir.
Ja, danke, das ist super.
Nein, was habe ich noch mitgebracht? Und jetzt, du weißt es selber, Viva Las Vegas. Und warum denn nicht ein bisschen Las Vegas zu Hause, meine Damen und Herren? Das machen sie nämlich mit den Produkten und Dienstleistungen der Firma Evolution AB.
Kurz.
Bitte?
Triggerwarnung für alle, die schon mal spielsüchtig waren.
Ja.
Bitte skippen.
Ja, genau. Part. Bitte skippen oder sich seine Verluste wieder mit einem Investment reinholen.
Auch schöne Idee.
Das AB im Namen steht, finde ich, für Alphabet oder Alphabet, sondern Evolution AB heißt natürlich, wir haben hier eine Aktie aus Schweden und du warst schon mal da, oder?
Ja, Stockholm. Schön.
Siehst du? Sehr schön. Also wäre es doch für dich auch mal eine Aktie, die du hättest dir mal für dein Depot mitbringen können.
Hätte.
Fahrradkette. Also was machen sie? Sie sind spezialisiert auf die Veröffentlichung und Vermarktung von Live-Casino-Spielen im Internet für Spieleanbieter und wir haben es uns hier in der Vorbereitung stundenlang reingezogen. Stundenlang. Also natürlich über YouTube, wir haben nicht selber gespielt Und wie war denn dein Eindruck? Also wie würdest du jetzt, du hast es dich ja mit dem Thema noch nicht wirklich beschäftigt, wie würdest du denn das jetzt beschreiben, das, was wir dort gesehen haben heute bei einem wunderbaren Stück Pizza?
Ja, das stimmt. Ist natürlich sehr, also man kann schon sagen, es ist sehr, sehr wenig Aufwand im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen für einen sehr hohen Ertrag, den das Unternehmen eben hier mitbringt, ja. Weil die Leute natürlich an den Casino-Tischen und allem, was man da so spielen kann, natürlich meistens verlieren.
Eigentlich immer. Also langfristig verliert jeder. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also stellt es euch vor, ihr schaut ja jetzt auch hier diesen Podcast zum Beispiel als Video. Marcel würde jetzt im schnieken Anzug hier sitzen, ich auch. Oder im schicken Abendkleid. Ich
würde Karten legen.
Und dann könntet ihr über die Software setzen. Und wir würden dann die Karten für euch ziehen beim Blackjack. Und ihr müsstet dann auch sagen, mache ich nicht. Also so wie ihr es auch kennt, wie man es kennt. Und wie gesagt, dann verliert man halt meistens. Und das Schöne ist, das kann man privat, anonym dann auch zu Hause machen. Evolution AB löst natürlich auch das Problem, dass man nicht irgendwo hinfahren muss ins Casino, sondern dass man das auch zu Hause machen kann mit wenig Geld. Weil ich sage dir eins, wenn du in so einem Casino bist, dann kann es ja auch mal passieren, dass du blöd angeguckt wirst, wenn neben dir der 100 Euro setzt und du mit deinen 10 Cent mit dabei bist. All diese Probleme löst Evolution AB. Und dazu haben sie aber nicht nur Live-Casinos, sondern auch ganz andere tolle Games, die wirklich viel Spaß machen sollen. Und ich war für Recherchezwecken auch schon ein, zwei Mal im Casino. Und ich muss dir eins sagen, es ist für mich unbegreiflich, wie Menschen da rumdatteln können. Also wirklich 400, 500 Euro. Und ich saß da neben einem an so einem Spielautomaten, der hat 3.500 Euro dort gewonnen. Ohne Witz. Und er hat die Kohle einfach wieder verzockt. Wahnsinn.
Hat er vieles vor, ne?
Wahnsinn. Und das bieten sie natürlich auch an. Und sie sind ein Plattformanbieter. Das heißt, wenn du der Casino-Betreiber bist von der linken Ecke, ich von der rechten Ecke, kann es sein, dass wir trotzdem beide bei Evolution AB Kunde sind. Du hast es schon gesagt, sie verdienen sehr, sehr viel Geld und das machen sie. Sie haben brutale Margen, jenseits von 50%. Je mehr Anbieter sie natürlich auf ihre Plattform auch kriegen, desto höher geht die Skalierung, weil du brauchst nicht unbedingt mehr Personal. Und das sehen wir auch am Umsatzwachstum. Seit 2015 geht das hier hoch wie am Schnürchen. Die Aktie war sehr hoch bewertet. Wir hatten sie früher auch immer mal ein, zwei Mal im Aktiencheck, Marcel, und haben gesagt, nee, hört auf, ist abhängig von ganz, ganz vielen Faktoren.
Vor allem regulatorisch.
Aber diese Story scheint auch zu gehen, weil Evolution AB arbeitet mit den Regulatoren zusammen, weil natürlich auch in den einzelnen, zum Beispiel Bundesstaaten in den USA, wo sie die Lizenz erhalten, der Mehrwert natürlich ist, die Casino oder die Bundesstaaten verdienen nicht nur, wenn die Leute im Casino zocken, sondern auch noch, wenn sie zu Hause auf der Toilette, beim Essen oder im Bettchen abends dann da ein bisschen Live-Casino spielen. Und die Bewertung, Marcel, die gefällt mir richtig gut. Für nächstes Jahr bei dem Wachstum ein KGV von 14, Kursbuchverhältnis von 4, Enterprise Value zum Sale 7 und auch noch eine Dividendenrendite von 3,63%. Weil sie haben eine ganz einfache Ausschüttungspolicy. 50% der Gewinne werden jedes Jahr ausgeschüttet und der Rest wird einfach an Eigenkapital angelegt und mit einem Großteil des Überschusses kauft man auch brutal Aktien zurück. Ungefähr so 45.000 bis 55.000 Aktien am Tag werden eingezogen und vernichtet. Das Ganze kann man sich auch auf der Investor Relations Seite anschauen. Und wir wissen, am Ende gewinnt immer die Bank und wenn die Bank gewinnt, gewinnt natürlich auch Evolution AB. Wie sieht es denn jetzt aus für mich als potenziellen Investor in Evolution AB? Charttechnisch gesehen, Marcel, huiuiui, das sieht ja aus hier wie der Mount Everest.
Genau, richtig. Wenn man es auch noch größer zieht, dann muss man sagen, hat sich hier die Aktie bis 2019 enormst, ja, die ist ja wirklich explodiert. Die ist ja wirklich einfach wirklich fast Tenbecker-artig da nach oben geschossen.
Wahnsinn,
und
oder?
Und jetzt tendelt sie seit 5 Jahren einfach aus und solche Berge sehen wir quasi, wenn wir das Chart größer machen, auch noch 3-mal, weil sie genau diese Achterbahnentwicklung hoch und runter immer wieder getätigt hat, einfach um wahrscheinlich ein bisschen in diese Bewertung hineinzuwachsen.
Ja.
Und das hatte auch nichts mit den Zinsen zu tun. Das war halt wirklich einfach aufgrund des sehr starken Anstiegs zuvor, dass die Aktie dann jetzt so ein bisschen in die Bewertung hineingewachsen ist über die letzten 4 Jahre. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Wer das durchgestanden hat, auch gerade in der Volatilität, die wir hier vorfinden, Hut ab, wirklich entweder schön geschlafen, so wie es Costolani immer sagt, ne? Schlaftablette ja. Und tschüss. Oder einfach, ja, so stark überzeugt und das ist ja wiederum gut. Jetzt befindet sich die Aktie tatsächlich am unteren Ende dieser Seitwärtsphase, also tendenziell könnte man jetzt eher einsteigen, als es vielleicht noch im Frühjahr diesen Jahres so war, als die Aktie eben relativ weit oben stand. Das ist natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber jetzt hat man eben die Chance, relativ weit unten reinzugehen. Wenn man ein bisschen Zweifel hat noch, dass die Aktie vielleicht noch stärker fallen könnte, dann könnte man vielleicht auch, wenn man gerade auf die schwedischen Kronen geht, den Stopp setzen bei 920 schwedische Kronen oder dann in Euro halt bei 75 Euro. Aber wenn man langfristig investiert sein möchte, glaube ich, ist jetzt ein Einstieg schon ganz spannend. Man kann natürlich noch ein bisschen warten, bis der Kurs schon anfängt, die Tendenz nach oben aufzunehmen.
Meine Investment-These wäre hier die günstige Bewertung. Ein unfassbarer, großer Total Addressable Market. Es gibt auch so viele Grauzonen, also unregulierte Online-Casinos etc. Und ich glaube, jeder, der die Chance hat, lieber in einem legalen Online-Casino zu zocken, der macht das. Und Evolution AB, die wissen, wie sie mit den Behörden sprechen müssen, was sie einhalten müssen etc. Und sie wachsen auch dank der starken Regulierung. Sie haben einen Marktanteil von über 50%. Und ich glaube, du willst dich als eine Behörde nicht in die Nesseln setzen, dass du irgendwie den von Yokohu aus Jingeling nimmst, den Anbieter. Dann nimmst du lieber den seriösen von einem schwedischen Unternehmen. Die Schweden sind ja alles nette Leute. Da passiert ja nichts. Ja, der da geproved hat, dass er das kann, dass er Personal aufbauen kann, sobald er die Lizenz erhält etc. Deswegen glaube ich, ist das auch so ein gewisser unfairer Wettbewerbsvorteil. Je größer du bist dort am Markt, desto mehr wollen eigentlich lieber mit dir zusammenarbeiten. Weil, und das ist natürlich auch so ein Punkt, Marcel, jetzt nehmen wir mal an, du und ich, wir haben ein Casino, die laufen richtig gut, wir haben die beiden auch dieselben Spiele, wir haben die Evolution AB-Spiele, also die Leute, die bei dir und mir spielen, die sind es natürlich auch gewohnt, diese Produkte und Dienstleistungen zu konsumieren und jetzt auf einmal soll ich dann auf ein anderes Online-Casino übergehen, wo ich aber nicht meine super Lightning Thunder Experience kriege, wo ich mein Geld verspielen kann, ja, dann gehe ich auch wieder zurück. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich auch dieser Punkt, warum sie mehr und mehr wachsen werden als irgendein Wettbewerber. Weil jeder doch dann auch die Spiele kennt. Also wenn sie 50% Marktanteil haben, dann müssen auch 50% der Leute, die in Online-Casinos kennen, spielen tendenziell öfter mit einem Spiel von Evolution AB als von Yokohu aus Jingeling spielen. Weißt du, was ich meine? Und das sind natürlich auch wieder Statistiken, wenn sie mit anderen Partnern sprechen, potenziellen Partnern, dass sie sagen, schaut mal hier, so viel wird auf unseren Spielen und ihr könnt das ja vergleichen mit Yokohu aus Jingeling.
Ja, ist wahrscheinlich eher so auch so ein, ich sag mal, wenn Evolution schon draufsteht, auch vielleicht für die Spieler durchaus ein gutes Zeichen oder so eine Art, muss man fast schon sagen, ein Zertifikat, dass das vielleicht auch ein ordentliches Abrechnungsmodell ist. Ne?
Und wir haben ja auch drüber gesprochen, können sie irgendwie disruptiert werden, auch von KI, aber sie sind ja eigentlich auch schon voll in dieser Virtual Reality etc. Also ich glaube, sie können das eher nur mehr und mehr aufbauen, haben da auch die Kompetenz, wie man das aufbaut, natürlich, wie man das in
spielerisch
dann auch auf Millionen von Geräten streamt etc. Deswegen Evolution AB, mein zweiter Pick. Und ich glaube, ich habe jetzt selber so, das ist wieder das Schöne hier an dieser Therapiestunde, ich glaube, ich merke gerade, wo die Reise hingeht beim Kauf.
Wie hast du es mal selbst verkauft wieder?
Prima. Schlussplädoyer. Philipp, der Salesman. Was denkst du oder hältst du jetzt, nachdem du kannst die Aktie ja noch nicht so wirklich
nicht
oder
so schon, tief. Ich wusste schon, was sie machen, aber es ist.
Bist du überzeugt? 3% Dividendenrendite gibt es auch noch.
Ja, ja, ich bin fundamental und auch von der ganzen Geschichte, der ganzen Story bin ich völlig bei dir.
Und charttechnisch?
Charttechnisch von mir ist auch, aber es ist so ähnlich wie Airbnb für dich. Ja. Ich würde das niemals nutzen, ich bin so weit weg von diesem, ich finde es auch unverständlich, wie man sein Geld da verzocken kann. Aber es ist wirklich für mich so ein rotes Tuch. Ich hasse es auch, wenn Menschen sagen, ich habe kein Geld, dann gehen Lotto spielen für 50 Euro im Monat. Bin ich raus, kann es aber verstehen, dass das ist ein bisschen wie bei Rüstung. Ich muss da nicht investieren, weiß aber genau, es gibt viele Renditen dort zu holen. Und so ist es bei Evolution auch. Ist nicht gar nicht so die moralische Seite, ne? Das muss jeder selbst entscheiden, das ist ja in Ordnung. Aber ich fühle es so null und ich kann es für dich, kriegst du hier komplette Unterschrift, ne? Kannst du also auch durchaus investieren, macht auch total Sinn, glaube ich, und du wirst damit auch sehr viel Freude haben.
Danke.
Jetzt. Mehr kann er nicht mehr kommen. Und ich bin schon investiert bei Hewlett Packard Enterprise, werde aber eventuell aufstocken, zumindest so der Gedanke. Und Hewlett Packard Enterprise ist ja nicht mehr der Drucker wie HP oder noch die, keine Ahnung, der Monitor oder nur noch die Rechner selber, sondern die sind jetzt natürlich aufgespalten. Und HP Inc. gibt es nach wie vor und Hewlett Packard Enterprise ist so die ganze IT-Lösung für Unternehmen, aber eben auch, ich sag mal, für am Ende auch den Endkunden in vielerlei Hinsicht, ne? Von Speichersystemen, Software, Dienstleistungen, natürlich KI, Cloud, Netzwerk, alles Mögliche. Everything is as a service, ne? Also nicht SaaS, sondern EaaS. Und da ist HPE, also Hewlett Packard Enterprise, sehr breit aufgestellt und hat ja auch skalierbare IT-Ressourcen, was sich schon im Ergebnis niederschlägt. Und das sieht man auch jetzt, wenn man die fundamentalen Daten mal aufmacht. Sie sind wirklich in meinen Augen sehr günstig bewertet, ne?
Check.
Sie werden bewertet in meinen Augen eher wie ein Zykliker, obwohl sie eigentlich gar nicht so zyklisch mehr sind seit der Aufspaltung. Und sie haben trotzdem eine hohe Dividendenrendite von über 3%. Sie sind 20,9 Milliarden bewertet, haben aber einen Umsatz von 30 Milliarden und sind mehr und mehr Softwareanbieter, größtenteils, also großteils auch, oder werden es größer werdend auch. Mhm. Und insofern gefällt mir das ganze Konstrukt hier sehr, sehr gut. Und wenn ich den Chart mal anschaue, muss ich sagen, jetzt ging es zuletzt. Also ich bin bei 20 Euro umgerechnet, nee, genau, bei 20 Euro eingestiegen. Zu früh im Nachgang, ganz klar. Die erste Position war hier deutlich zu früh, wobei charttechnisch hat es gepasst, weil die Aktie korrigiert ist.
Das war hier, wo dieser Pippus grün ist.
Eigentlich die obere blaue Linie für die alle, die zuschauen. Ne? Ja. Das ist bei 20 Dollar, bzw. ein Stück weit drüber noch, weil es dann im Euro-Dollar Umrechnungskurs ist. Ne? Und jetzt ist hier immer ein bisschen abgestürzt Richtung 15 oder 16 Dollar. Das lag unter anderem erstmal daran, dass die KI-Werte so ein bisschen runtergekommen sind. Auch das ganze Thema sich so ein bisschen, ne, die Märkte sind korrigiert in der letzten Zeit. Und jetzt kam hier noch mal eine Wandelanleihe, weil sie haben eine große Übernahme mit Uniper, die sie hier tätigen. Und deswegen auch da nochmal, ich sag mal, eine leichte Verwischung der Aktionäre, Verbesserung, ne, der Anteile und deswegen ging es hier nochmal runter. Daher sehe ich hier gerade eine schöne Chance, weil jetzt ist die Wertung eben noch günstiger, muss man ja sagen, als es noch zu 20 Euro umgerechnet war. Ja. Und daher sehe ich hier eine schöne Möglichkeit aufzustocken. Wie gesagt, die Dividende lässt hier natürlich auch geduldiger sein als ohne Dividende. Und mein Investment Case dahinter ist recht vielfältig, denn sie profitieren jetzt schon, das haben sie in den letzten Quartalsberichten ja auch schon gesagt, von KI-Anwendungen. Also letztes Jahr waren es dann 300 Millionen Umsatz im Bereich KI, jetzt schon 1,3 Milliarden. Also die gehen richtig in die Höhe. Die wurden übrigens übertroffen, die Quartalszahlen. Und der Ausblick 2024 wurde sogar erhöht. Und trotzdem haben wir diese charttechnische, oder trotzdem haben wir diesen Rücksetzer gesehen. Ne? Drei KI-Segmente, die alle für Wachstum sorgen. Service-Provider-Segment, also Bereitstellung von Systemen, die Sovereign Cloud, also vollständige Lösung und auch die Infrastruktur dahinter und eben auch, also von der Infrastruktur über die Anwendung bis hin zu den Arbeitsabläufen, weil die sagen, Unternehmen, die selbst im KI-Zeitalter dabei sein wollen, die können das nicht komplett aufbauen und in ihre Arbeitsabläufe integrieren. Die werden Kunde bei HPE und können dann quasi einmal das ganze System aufsetzen auf ihr Unternehmen und können die KI komplett nutzen von vorn bis hinten. Und das gehe ich mit, weil tatsächlich nicht alle die Kompetenz haben im Haus. Ja. Und das ist ganz einfach. Und vor allem möchte man auch nicht alles
die willst du alles selber aufbauen.
Genau, ja, man möchte nicht einmal von dem Anbieter, in dem man dann arbeitet, sich zusammen alles misst. Also einmal von allem. Und da geht HPE hier ganz gut mit. Und dann haben sie natürlich mit dem Enterprise-Segment noch die Regierung als Kunden und noch große, echte namhafte Kunden, die dann natürlich auch nochmal eine Rolle spielen. Und naja, am Ende des Jahres wird Uniper abgeschlossen. Die betragen ab dem ersten Tag schon an positiv zum bei zum ganzen Ergebnis und sind natürlich auch für Synergien hier sehr gut zu haben. Weshalb ich hier das Chancen-Risiken-Verhältnis so gering oder so eigentlich so attraktiv schon wieder finde, dass ich hier einfach nochmal aufstocken würde wollen. Und da bin ich auch tatsächlich sehr nah dran.
Mach's. Also ich kann dir auch nur fundamental sagen, die Aktie.
Ja, was soll passieren?
6er also, KGV.
Für ein erfolgreiches Geschäftsmodell.
Für ein erfolgreiches Da gibt es eine schöne Dividendenrendite. Marcel, du wirst hier langfristig viel Spaß haben mit der Aktie.
Ich glaube, sie sind so in der zweiten Welle der KI-Gewinner.
Und von der Dividende kannst du dann auch bei deinem Airbnb schlafen.
Das ist schön, ja, das stimmt. Wobei, man muss ja auch sagen, das ist ja genau das. Die erste Welle haben wir ja gesehen, Nvidia und Co. Die zweite Welle könnte schon so sein, weil die sagen ja alle, wie profitieren denn die Unternehmen endlich von KI? Über Hewlett Packard ist das zum Beispiel möglich. Unter anderem, sie arbeiten ja mit Nvidia zusammen. Also für das ganze Thema des Sovereign Cloud, da ist Nvidia Partner. Also sprich, die sind da sehr nah dran. Gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Und wir sehen es hier nochmal. Also unsere vier Kandidaten, Vertiv, Evolution, Airbnb, Hewlett Packard Enterprises, schreibt uns super gerne in die Kommentare, was haltet ihr von unseren Argumenten, wo würdet ihr investieren? Und Übernächste Woche beim Depot-Rückblick-Podcast werdet ihr erfahren, wer es denn geworden ist. Ich bedanke mich bei dir, Marcel. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diese auch zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.